Eve, was ist das?
Blaues Licht.
Was macht es?
Es leuchtet blau.
Schade, dass du keine... Kannst du es auf Englisch? Kannst du auf Englisch Stallone perfekt nachmachen, wenn es um diese Szene
geht? Nicht perfekt, nee. Ich kann eher die Geräusche machen, die er so von sich gibt. Und ich werde definitiv ein Zitat heute von ihm ganz am Ende des Podcasts reinhauen, das ich schon häufiger auf Moviepilot rausgehauen habe. Weil ich finde, besser kann man sich nicht verabschieden nach einem Stallone Video, Podcast.
Okay, ich bin gespannt und damit herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Und weil wir uns ja mit nerdigen und mit kulturellen Themen auseinandersetzen, beenden wir heute unsere Actionstar-Quadrologie der 80er und 90er, kann man glaube ich so sagen. Wobei du noch gesagt hast, da fehlt ja noch jemand und ich bin mir nicht sicher, ob das so ist.
Doch.
Wir hatten bisher ein Top-10-Ranking zu Arnold Schwarzenegger, eins zu Nicolas Cage, eins zu Bruce Willis. Und als wir für heute ein Thema gesucht haben, haben wir uns gedacht, ja, eigentlich könnten wir jetzt mal Stallone abschließen, oder?
Ey, der einzige Grund, warum ich es nicht schon früher erwähnt habe, weil ich dachte, wir hätten es die ganze Zeit. Ey, du hast gestern so geschrieben.
Wir haben es schon gemacht.
Stallone, ich so, haben wir das nicht schon?
Wir haben halt so oft über die Filme geredet, dass was man denkt. Vielleicht hast du es auch nicht auf Moviepilot oder so gemacht?
Nee.
Auch nicht. Nee, dann haben wir das einfach noch nicht gemacht.
Well, you know.
Es war auch interessant für mich, diese Liste zusammenzusetzen, kann ich dir sagen. Weißt du noch, was ich bei Arnie gesagt habe, als es darum ging, ob ich mehr der Arnie oder der Stallone-Typ bin?
Ich glaube, du hast gesagt, du bist mehr der Stallone-Fan, aber Arnie hat in besseren Filmen mitgespielt, kann das sein?
Ich wusste das nicht mehr, aber wenn ich das gesagt habe, dann war es genau das, was ich jetzt auch sagen wollte. Weißt du, es ist wirklich so.
Irgendjemand hat mal den Vergleich gemacht, ich glaube, es war bei Red Letter Media, die ich ja sehr gerne mag. Mhm. Die haben so ein Format, das heißt Review, aber nicht Review, wo sie ältere Filme nochmal so richtig vor so einem Poster mit zwei Stühlen lange bequatschen. Und die haben da über Predator geredet. Natürlich habe ich mir angeguckt. Und da haben sie über Arnie geredet und seine Karriere. Und sie meinten, Arnie hätte nur so funktioniert in den 80ern. Deswegen ist es super, dass er in den 80ern dieses Alter hatte, um so gut zu funktionieren. Und die meinten, es ist ganz spannend, sich anzugucken, Arnie, der Actionstar seiner Generation, und wen wir heute haben, The Rock, ja, weil The Rock kann eigentlich wirklich was, der kann eigentlich ziemlich gut spielen, spielt aber fast nur in Scheiße mit, ja, und Arnie hatte ganz klar immer seine Restriktionen schauspielerisch, hat aber in genialen Filmen mitgespielt, weißt du? Und ja, das ist so der Unterschied. Arnie hat sowas wie Predator, Terminator, Terminator 2, Total Recall. Die Liste geht weiter und weiter. True Lies, kannst halt ewig weiter. Running Man. Er hat in richtig geilen, guten Filmen mitgespielt, die halt auch richtig Filmgeschichte geschrieben haben. Und The Rock nicht.
Weißt du, was für mich da dann ein Unterschied zwischen diesen genannten ist und Sly Stallone? Ich glaube, das sind alles, selbst Nicolas Cage und Bruce Willis, das sind auf ihre Art und Weise self-made Actionstars, die Karriere so gelenkt haben, die richtigen Rollen ausgesucht haben, die richtigen Filme gemacht haben. Bei Cage sogar noch mal höher, weil eigentlich hatte er einen Startvorteil als Neffe von Francis Ford Coppola, hat sich das aber selber genommen, indem er sich absichtlich umbenannt hat, damit er diesen Vorteil nicht hat. Nicolas Cage hat Nicolas Coppola. Und Stallone ist der eine Dude von denen, der noch mehr self-made für mich ist, weil er viel öfter Regie geführt hat, erfolgreich Regie geführt hat und seinen eigenen Durchbruch, seinem eigenen Drehbuch, das er sich selber auf den Leib geschrieben hat, zu verdanken hat. Und das war so ein krasser Gamble für seine Karriere, weil er hätte so viel Geld haben können. Stattdessen hat er darauf bestanden, dass dieses Drehbuch mit ihm selbst in der Hauptrolle verfilmt wird und dafür auf sehr viel Geld erstmal verzichtet und damit aber seine eigene Karriere so befeuert hat. Also er ist auf seine Art und Weise noch mehr self-made, einfach weil er noch mehr verschiedene Dinge gemacht hat. Ich meine, was Arnie an self-made gemacht hat, muss man ja auch gar nicht diskutieren. Deswegen ist er auch Motivationscoach und sowas mittlerweile mit seinen Büchern. Aber
It's like coming. You treat your masters like babies. And I come in the morning, I come in the afternoon, I come in the evening.
I come on stage.
Hast du eigentlich jemals den Film gesehen, Hercules in New York?
Kann ich nicht.
Das ist sehr geil, weil das war ja der erste richtige Arnie-Film.
Ich weiß.
Und damals waren Leute, hatten Leute noch nicht diese Chuzpe zu sagen, wir lassen diese Stimme und diesen Akzent auf Leute los. Das heißt, wenn du den geguckt hast, wurde A nie nachsynchronisiert. Ja. Aber weil er jetzt so populär ist und seine Stimme und sein Akzent auch so ein Markenzeichen geworden sind, ist der Film nochmal re-released worden im originalen Ton. Und das ist ja die halbe Miete bei Ani. So.
Und? Super. Zu der Zeit war es ja noch schlechter.
Noch schlimmer. Noch schlimmer.
Also das war... Ja. Bist du mehr der Ani oder der Sly-Typ? Ich habe in der Runde, du bist mehr der Ani-Typ.
Nee, es ist schwer. Also Sly ist für mich halt was anderes als Ani. Ich finde, der Vergleich hinkt krass, obwohl die beiden sogar ganz klar eine Rivalität
haben. Ja, eben. Deswegen finde ich den Vergleich wichtig.
Aber Sly ist für mich tatsächlich in erster Linie ein dramatischer Schauspieler, was krass ist.
Mhm.
Ja, er hat halt auch seine absolute Actionphase und er ist ein Actionstar und er ist einer der größten Actionstars. Aber Ani war drauf ausgelegt, Action zu machen. Sly war darauf aufgemacht, zu Schauspielern und Drama rauszukicken. Und das sieht man gerade am Anfang seiner Filmografie und jetzt auch wieder in dem späten Zeitalter seiner Filmografie. Das ist was anderes.
Ja.
Als ich Ani in Maggie gesehen habe, dachte ich mir, boah, das kann der? Krass. Aber ich glaube auch nicht, dass Ani das in den 80ern gekonnt hätte. Weil das kann er mittlerweile, weil Ani hat ja auch sehr viel dazugelernt. Ist ja jetzt auch nicht seit gestern in Hollywood und hat definitiv mehr Schauspielunterricht genommen und alles Mögliche. Aber Sly konnte das schon sehr früh. Ich glaube, wenn du Ani eine Dramarolle gegeben hättest, in den späten 70ern oder frühen 80ern, wäre das zum Scheitern verurteilt gewesen. Bin ich mir ziemlich sicher. Bei Sly war das nicht der Fall. Deswegen ist das ein großer Unterschied. Dazu muss man auch sagen, weil Sly diese Welle gefahren ist mit den Actionfilmen, hat er auch sehr viele austauschbare, schlechte Actionfilme gehabt, während bei Ani es voll drauf ankam, dass er ein gutes Skript hat, dass er einen guten Prestige-Regisseur hat. Das war bei ihm wichtig. Es war für Ani war das überlebenswichtig. Ja. Weißt du, als der Comedy machen wollte, wollte er nicht irgendwelche Comedy machen. Der wollte Ivan Reitman. Und hat's gekriegt mit Kindergartenkopf. Und als Sly Stopp oder meine Mami schießt gemacht hat, wurde er reingelegt von Ani, der ihm erzählt hat, ich will diesen Film unbedingt machen. Und dann meint er, scheiße, ja, dann muss ich den machen. Zack, Kackfilm, mega gefloppt. Und Ani, I didn't even want to make it. I was a complete piece of shit. I read the script and I was like, yeah, yeah, this looks really good. This is good for my career. So Sly was all like, yeah, get me on this table. I need to be in this movie.
Es war auch politisch sehr geschickt von Arnold, was vielleicht seine anderen Talente dann irgendwie schon offengelegt hat, weil er hat es ja über den quasi Agenten ausrichten lassen. Der hat ja nicht in irgendeine Kamera gesagt, ja, ich will irgendeinen Film machen mit Stop or My Mother Will Shoot oder irgendwie sowas, ne? Sondern er hat quasi politisch agiert, Game of Thrones-Style,
ja,
über
voll.
Die Agenten, in dem Wissen, Stallone wird das mitkriegen und Stallone wird diesen Kackfilm machen. Wobei ich den gar nicht so schlimm fand, als ich den als Kind gesehen habe.
Nee, der ist halt doof, aber er ist jetzt auch nicht das schlimmste Stück Scheiße. Aber er ist halt mega gefloppt, das muss man dazu sagen.
Ja, aber die Dynamik zwischen Stallone und, mir fällt der Name gerade nicht ein, von der aus Golden Girls,
ist Estelle
halt
gar nicht so schlecht. Aus den Golden Girls.
Ja, genau. Ich meine, das funktioniert zumindest, aber an den Rest vom Film, ich kann mich wirklich an nichts erinnern. Also an gar nichts, was kein guter Hinweis für so einen Film ist. So wie wir gerade geredet haben, ich finde im Vergleich zur Ani-Liste, als ich die Listen mal nebeneinander gehalten habe, ist unsere Sly Stallone-Liste ist ein bisschen trashiger. Das kann man, glaube ich, ganz offen sagen. Gleichzeitig sind aber auch vielleicht die besseren Dramen dabei. Also genau wie du wieder gesagt hast. Also definitiv die besseren Dramen.
Definitiv. Was ist das bessere Ani-Drama? Kindergartenkopf oder Junior?
Bei dir ist es ja Maggie laut deiner Liste.
Ja, Maggie ist wirklich, den empfehle ich, obwohl der Film an sich, ja, also ganz, ganz objektiv der Film betrachtet, er findet jetzt das Rad nicht neu, ist jetzt nicht irgendwie sowas, wo du sagst, boah, das habe ich noch nie gesehen oder, aber es ist ein kleiner Indie-Film. Erstens, Ani in einem Indie-Film zu sehen, ist krass. Aber die Performance von Ani ist so das, was dich so ein bisschen schockiert, Weil du das halt echt nicht gewohnt, erst recht, du hörst Zombie-Film und du siehst Arnie auf dem Poster, was denkst du? Du denkst, er hat die Wumme und mäht Zombies nieder zu einem coolen One-Liner. Du erwartest nicht, dass das eine Story ist über einen Vater, der weiß, dass er seine Tochter verlieren wird, weil sie gebissen wurde. Und es ist ein Abschiedsdrama über einen Vater mit einer todkranken Tochter. Mhm. Und wie subtil Arnie das spielt. Und wie dieser Film absolut bewusst kein Actionfilm, sondern reines Drama ist. Ist nicht mal ein Horrorfilm, obwohl Zombies drin spielen. Ist ein Drama. Ist krass. Hat mich getroffen, hat mich wirklich getroffen. Und alle Achtung an Arnie, dass er das so gut gemacht hat.
Mhm. Ja. Schauspielerisch will man jetzt auch einiges von Stallone gleich sehen.
Gibt's übrigens auf Prime. Ich wollte es nur mal sagen, gibt's auf Prime, falls ihr Maggie noch nicht gesehen habt. Also ich empfehle ihn allein deswegen. Wenn ihr einfach mal Arnie ganz anders sehen wollt, so wirklich in der Richtung, wie ihr ihn gar nicht kennt, dann empfehle ich Maggie.
Und weil aber die Filmografie von Stallone so divers ist, haben wir tatsächlich es geschafft, nur eine einzige Ehrennennung zu haben. Wir haben keine Überschneidungen. Ich glaube, im Herzen habe ich eine Überschneidung noch mit dir, aber die habe ich dann dankbar, weil du den Film schon genommen hast, habe ich es dankbar rausgenommen. Ich werde dir sagen, an welcher Stelle. Du wirst es eh wahrscheinlich eh wissen.
Ich glaube, ich werde es eh wissen.
Ist eigentlich relativ eindeutig, wenn man meine Wahl
und,
dann sieht.
Und ich hatte für mich in meinem Kopf auch eine Regel, okay?
Okay, welche?
Und zwar, er ist ja Teil von großen Franchises und ich hätte nichts langweiliger gefunden, als in einer Top 5 mehr als einen Film aus einem Franchise zu nehmen.
Ich wollte es auch, aber dann hast du, dann habe ich deine 5, die habe ich ja zuerst gesehen, bevor du meine gesehen hast, dann habe ich einen Film ausgetauscht und habe 2 aus einem Franchise drin. Tatsächlich. Yes. Und ich meine, auf 10 Filme gerechnet, weil jeder hat ja nur 5 dabei, auf 10 Filme gerechnet, haben wir natürlich mehrere Franchise-Überschneidungen. Aber unterschiedliche Teile aus unterschiedlichen Gründen. Das finde ich schon wieder spannend. Und ich glaube, die Wahl der Filme ist trotzdem spannend. Mhm. Weil sie könnten kaum gegensätzlicher sein zum Teil. Okay, fangen wir an. Wir fangen an mit deiner Nummer 5. Und normalerweise muss ich ja sagen, wir teasern ja immer so an, welchen Film man hat, ne? Man redet so ein bisschen drüber, damit ihr noch so ein bisschen mitraten könnt oder so. Aber ich kretsche jetzt in diese Regel rein und sage, Yves, dein Film, deine Wahl ist meiner Meinung nach ein bisschen over the top.
I see what you did there. Over the Top von 1987, gleiche Jahr, in dem Predator rauskam. Kein Box-Office-Hit. 25 Millionen Budget, 16 Millionen eingespielt. Trotzdem ein Kultfilm geworden.
Ja, was für einer. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich ihn noch nie gesehen habe, Yves.
Boah, der ist so too cool. Der wurde ja sogar in Community zitiert.
Ja, weißt du, das Ding ist, ich weiß noch ganz genau, jetzt pass auf, meine Lebensgeschichte habe ich bestimmt schon an verschiedenen Stellen erzählt, deswegen müssen wir sie komplett wiederholen. Aber ich habe eine Ausbildung bei einem großen Autohersteller gemacht. Eine Ausbildung mit 17 so rum. Und dort in meinem Jahrgang war es 2 Leute, waren riesen Fans von Over the Top.
Das ist auch ein geiler Film.
Und die konnten den ganzen Tag über Over the Top reden und haben hier dieses, wie heißt das jetzt nochmal, Armwrestling.
Ja, doch.
Ja, aber auf Deutsch, wie heißt das auf Deutsch?
Armdrücken.
Armdrücken, darum geht's ja an Over the Top, um kompetitives Armdrücken. Und sie haben den ganzen Tag sich Tipps gegeben, wie man Armdrücken macht und vor allem wie ein Over the Top mit diesen Fingern so. Ja, und dann musste ich auch ab und zu mit den Armdrücken machen und ich bin nicht der Typ dafür, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Deswegen bin ich von diesem Film traumatisiert, ohne dass ich ihn jemals gesehen habe.
Du musst ihn gucken.
Irgendwann vielleicht mal. Also wenn, dann mit dir, wenn ich ehrlich bin. Den gucke ich alleine nicht mehr. Das wird in diesem Leben nicht mehr passieren.
Allein, ich hab's dir gerade geschickt, der Score. Winner takes it all, loser takes the fall, let's go over the top. Allein dafür.
War das extra für den Film? Oder
yes, haben natürlich. Okay. Ja.
Ja, erzähl mal ein bisschen. Warum ist er so faszinierend? Außer, dass man lernt, wie man ganz fies Armdrücken macht. Ist also es überhaupt erlaubt, was sie da zeigen, diesen Trick?
Ist das erlaubt? Also erstens. Ich finde es ja geil, was Arnie und Stallone teilweise für Namen hatten. Was ihre Rollen für Namen hatten. Okay. Ich mach mich ja über nichts so lustig wie über Will Smiths Name in After Earth, dem beschissenen Shyamalan-Film.
Ja, das war wie ein Videospielcharakter oder ein Pornodarsteller.
Sein Name ist einfach Cypher Rage. Cypher Rage. Okay?
Ja.
Weil Captain Man Awesome schon vergeben war.
Ja.
Ja? Und jetzt Wir haben auch sowas, ich finde ja, bei Ani finde ich die Namenwahl so lustig, weil er immer so richtig American Namen kriegt, obwohl er so krass kein Amerikaner ist. Ich meine, klar, er ist ein Amerikaner und Patriot, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er Howard heißt. So, niemals! Er heißt Krütenstübel oder so, aber nicht Howard. Er heißt auch nicht Dutch Schaefer, er heißt Fassbrause, was weiß ich.
Nee, aber Dutch Schaefer fand ich schon wieder passend.
Das geht einigermaßen, aber Howard kaufe ich ihm nicht ab, okay?
Welchen war nochmal Howard?
In Jingle All The Way, versprochen ist versprochen.
Und Total Record hat auch so einen ganz komischen Namen.
Ja, Quaid.
Okay, Quaid, aber der Vorname?
Warte. Auch Jack oder John, so wie in jedem
Film. Okay, dann nehme ich es zurück. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass er einen anderen Namen hat. Hauser.
Ja,
Hauser, wegen dem anderen Namen, wegen dem Synonym.
Na ja, Pseudonym. Aber sein echter Name ist Douglas Quaid. Komm schon. In welcher Welt heißt Arnie Douglas?
Ja, aber das ist doch sein Fake-Name. Heißt er eigentlich Hauser?
Ich glaube, Hauser ist der Fake-Name, der rauskommt. Das ist halt die
beste. Nee, Sache. Douglas Quaid ist sein alter Ego, unter dem er untertaucht. Und das ist ja das Alberne. Er ist ein Agent, der Hauser heißt, was total Sinn ergibt. Und dann hat er eine Fake-Identity als Douglas Quaid, der Typ mit den Muskeln und dem offensichtlichen Akzent. Das ist so wie, stell dir vor, ein russischer Spion mit einem Akzent in Miami der 70er Jahre, 80er Jahre. Und er heißt Tony Smith oder so.
Weißt du eigentlich, dass wir ein Spiel spielen können? Das können wir immer wieder in unsere Podcasts reinbringen. Ich finde es ja egal, wenn es so wiederkehrende Elemente in unseren Podcasts gibt, okay?
Mhm.
Ah ja, and by the way, in True Lies heißt der Harry Tasker. Wer glaubt das? Will ich nur was sagen. Aber du kannst mir einen Arnie-Film nennen aus den 80er und 90ern. Mhm. Die können obskur sein, wie du willst, ja? Und ich kann dir einen passenden One-Liner aus dem Stehgriff sagen.
Übrigens, Harry fand ich schon wieder in Ordnung, weil er hätte ja Harald richtig heißen können.
Ich bin der Harald. Ja, ja. Aber nicht Nachname Tasker. Dann geht's wieder nicht.
Ja, Tasker.
So. Tasker. Nee, aber es ist ein ja nicht Wanderer. Mit A, es ist Tasker. Aber deswegen, das können wir gerne einführen. Du kannst mich testen und jetzt pro Podcast einen Arnie-Film nennen und ich gebe dir gleich den One-Liner.
Probier's. Also von Over the Top?
Das Arnie, habe ich gesagt.
Was?
Du kannst mir ein Arnie filmen.
Ach so, ein Arnie, Entschuldigung, ja klar.
Darf auch obskurer sein, ich krieg's hin.
Du kriegst es hin. Ich würde es jetzt nicht für jeden Dings machen wollen. Arnie, welchen nehme ich denn? Sag mal einen von. Nee, das kannst du. Ja, von Maggie?
Ich habe gesagt, aus den 80ern und
90ern. Okay, wow, du hast es jetzt echt krass eingeschränkt.
Und in Maggie gibt es keine One-Liner.
Ja, eben, das war gerade eine geile Fangfrage von mir, dachte ich. Aber kannst du eine von einem modernen Film wie Last Stand?
Last Stand? Ja, tatsächlich schon. Aber der ist zu einfach, und zwar I'm too old. So.
Das ist was? Okay.
Ja, das ist ein Last Stand.
Ich fand Last Stand gar nicht so schlecht.
Das ist der mit Johnny Knoxville, ne?
Ja, vor allem von dem koreanischen Regisseur, ich komme mit meinem Namen nicht klar. Der The Good, The Bad and The Weird gemacht hat. Und von dem habe ich auch im Fantasy-Filmfest Cobweb gesehen.
Ah, cool, okay.
Ist ja gleich besser.
Also, du kannst dir ja trotzdem noch mal einen Arnie-Film überlegen, wenn du Bock hast. Ich werde, also, das kann auch, du kannst mich auch komplett aus der Reserve.
Ja, aber das Ding ist halt, jeder, der mir jetzt einfällt, da weiß ich, dass du es weißt. So, also ja. will ich jetzt einfach nur ein Arnie-Zitat von dir hören oder will ich hören, wie du failst?
Oh ja, ist mir egal, was du willst. Ich weiß ja nicht, was deine Beweggründe sind. So, aber
okay, sag mir einen aus True Lies.
True Lies?
Okay, warte, nicht True Lies. Nehmen wir Last Action Hero.
Last Action Hero? Okay. Oh, welchen der vielen? Weißt du was? Ich nehme nicht nur ein Arnie-Zitat, ich nehme auch noch ein Shakespeare-Zitat. To be or not to be. Not to be.
Okay.
Ja.
Aber bei Over the Top sind da gute One-Liner gefallen. Bei mir fällt keiner ein, weil ich ihn ja nicht gesehen habe. Aber
Das ist kein Film, der von One-Liner lebt, das ist ein Film, der vom ganzen cheesy Konzept lebt. Und zwar, also erstens, Stallone heißt in dem Film Lincoln Hawk. Das ist schon geil. Er heißt einfach Lincoln Hawk. Ja? Und er ist ein Truck-Driver. Mhm. Ja? Und er trainiert, während er den Truck fährt, immer nur einen Arm. Das ist schon fast wie bei
Wie bei Asterix geil. Dann, der Speerwerfer.
Ja, oder bei Shyamalan, was halt in Lady in the Water, Shyamalans verrücktester Film, auch einen Charakter macht, der dann sogar einen Deus Ex Machina-Moment hat, wo er den Tag rettet, nur mit der Scheiße. Mhm. Naja, er ist mittlerweile geschieden oder zumindest getrennt von seiner Frau, Christina, die sehr krank ist, ja. Und er hat aber einen Sohn, ja. Und der Sohn, der wächst beim Großvater auf, ja. Der Großvater ist tatsächlich ein ziemlich guter Schauspieler. Das ist hier, wie heißt der, Robert Loggia oder Loggia, ist halt Italiener, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Kennst du den noch? Nicht?
Nee, fällt mir jetzt gerade
nicht. Jagged Edge hat er die Oscar-Nominierung gekriegt. Den kennst du 100 pro. Wo hat er noch mitgespielt? Hier, Three Sisters.
Over the Top. Ich guck gerade.
Relentless. In Gladiator hat er mitgespielt. Aber im alten.
Ja, klar kenne ich den. Ja. Aber woher kenne ich den? Scarface.
Ja.
Ach, der war der General Independence Day.
Ja.
Ah, okay.
Und der ist der Vater von Slys Frau, ja. Mhm. Und sie stirbt und hätte natürlich gerne, dass der Sohn bei Lincoln bleibt. Die sind aber auch so ein bisschen estranged. Der Großvater ist krass dagegen. Auch wegen der Berufswahl von Lincoln. Mhm. Weil Lincoln ist Truckdriver, nimmt aber auch regelmäßig teil an Armwrestle-Tournaments. Mhm. Und dann ist es so ein Road-Movie, wo er immer probiert, seinen Sohn für sich zu kriegen, weil er will auch bei einem Mega-Wettbewerb in Las Vegas mitmachen, um genug Geld zu kriegen, um dann für sich und seinen Sohn da sein zu können. Mhm. Und dann ist es ein Roadmovie zwischen Stallone und seinem Sohn mit dem Großvater als Antagonisten und dazu halt zig Montagen mit Training mit dem einen Arm und krassen Duellen begleitet von Mucke, die Überbleibsel ist aus dem Rocky-Franchise. Also wenn das dich nicht kriegt, ja, weiß ich auch nicht.
Ja, aber warum?
Erwähnte ich schon... Winner takes it all.
Aber der ist ja Lizard eher... takes it all. Der ist jetzt eher nicht einer der allerbeliebtesten Sly Stallone-Filme. Das ist schon eher so... Das ist das, was ich mir trashig so ein bisschen angedeutet habe. Auch, warum hast du den jetzt auf Nummer 5? Was verbindest du mit dem?
Ich bin krass mit dem groß geworden. Mhm. Tatsächlich, meine Mom ist ein riesiger Sly-Fan, okay? Riesiger Sly-Fan. Und ich habe den mit ihr auch hoch und runter geguckt. Und ich schwör's dir, wie episch diese Armwrestle-Match inszeniert sind, ist krass. Also du bist da wirklich drin. Ne? Das ist so wie ein Box-Tournament bei Rocky. Mhm. Aber gleichzeitig, was ich dem Film lasse, der hat ein gigantisches Herz, das er wirklich auf der Hand trägt. Und zwar diese ganze Dynamik zwischen Sly und seinem Sohn ist mega schön. Mega schön. Er hat mich sogar ein bisschen erinnert an so einen Film, der auch viel besser war, als er jegliches Recht hatte zu sein. Und zwar, kennst du noch den Film mit Hugh Jackman und Evangeline Lilly, Real Steel?
Ja, aber den habe ich mir nie angeschaut.
Der ist gut. Der hat sogar gute Kritiken gekriegt.
Der war relativ erfolgreich vor allem.
Ja, das war dieser Rock'em Sock'em Film im Grunde genommen, wo sie diese Roboter haben, die sie gegeneinander antreten lassen, die sich auf die Fresse hauen. Der ist gut. Glaub mir, der ist gut. Und der hat auch einfach die richtige Portion an Herz, um dieses Konzept zu verkaufen. Und so ähnlich ist es hier. Stallone ist mega charmant. Du merkst halt, dass er diesmal, er spielt halt erneut den Underdog. Der ist diesmal nicht der Welt beweisen muss, sondern seinem Schwiegervater und vor allem seinem Sohn. Und das kann er einfach, da fühlt er sich zu Hause in dieser Underdog-Rolle, weil er ja sehr viel Autobiografisches drin hat. Mhm. Gleichzeitig ist es cool, dass wann immer er seine Armdrücken-Matches hat, er trägt ja immer so ein Trucker-Cap. Mhm. Und sobald es ernst und so richtig intensiv wird bei den Arm-Wrestle-Match, dreht er das um nach hinten.
Wie du gerade jetzt.
Ja, und leckt sich die Lippen.
Wie du gerade jetzt.
Dann geht's los. Ist ein geiler Film.
Okay.
Zum Schluss, wenn er gegen hier, heißt er so? Ich glaube, der heißt Hurley. Gegen den er zum Schluss kämpft. Dieser riesige Glatzkopf. Mega. Ich hatte Angst vor dem. Weil, was cool ist, sobald die da auch in diesem Turnier sind, ist es auch so gemacht wie bei einer Las Vegas Übertragung. Da hast du dann immer diese O-Töne, auch wie bei The Office, wo jeder auch so seinen Smack-Talk gibt, wie beim Wrestling und in die Kamera spricht. Und das hat was. Das hat wirklich was. Komplett mit Unterbrechungen und Logos, die reinfliegen und so weiter.
Logos, die Achso, weil es in Las Vegas
ist. Logos von der Sendung, von der Übertragung. Ja. Also, ja, ist ein cooler Film. Es tut niemandem weh, ist nur 93 Minuten lang, das ist inklusive Credits. Also, große Empfehlung, weil wir haben gesagt, bei Stallone muss es trashig und dramatisch zur Sache gehen. Ich mochte den Film immer mehr als Cobra.
Meine Nummer 5 ist nur 11 Minuten länger. Ansonsten stimmt deine Zusammenfassung von Over the Top, könnte man jetzt auch auf meinen Film, finde ich, übertragen, auf meine Nummer 5.
Dein Film ist toll, ich mag den.
Du magst den? Okay, gut. Das Ding ist halt, da war ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, der ist ja in der Kritik jetzt nicht so gut angekommen. Es ist einer der Stallone-Filme, die ich sehr, sehr schätze, obwohl ich ihn relativ selten gesehen habe. Weil der kam auch nicht so oft im Fernsehen, zumindest hatte ich ihn verpasst und habe ihn dann einmal gesehen, aufgenommen. Und weil es ein Buddy-Movie ist und du gehst ja meine Vorliebe für Buddy-Movies.
Ich wusste, als die Stallone-Liste kommt, wusste ich, dass dieser Film drauf ist bei dir.
So. Ich musste ihn draufsetzen, weil ich hatte ihn damals schon cool gefunden. Er hat ein paar Szenen, die ich nie vergessen werde. Ich mochte die Dynamik, die Sylvester Stallone einfach hat mit Kurt Russell in meiner Nummer 5, Tango and Cash.
Cooler Film.
Ja, der ist extrem cool. Das Ding ist halt natürlich, wenn du es weißt, siehst du es extrem, dass der Film extreme Produktionsprobleme hatte. Der hat das Dreifache gekostet fast, als ursprünglich geplant. Sie haben den Regisseur rausgeschmissen, sie haben alles umgeschnitten und so. Da steckt eigentlich alles drin, was man Produktionshölle nennt. Er hat Szenen geklaut aus Jackie Chan-Filmen und sowas. Eigentlich alles relativ dreist. Aber fuck it, Kurt Russell als quasi Martin Riggs aus Lethal Weapon zusammen mit Sylvester Stallone, der hier auch schön, ja, ein bisschen der Murto ist und vor allem entgegen seinem normalen Image spielt. Er spielt ja eigentlich schon, er trägt ja auch eine Brille in dem Film an vielen Stellen.
Ja, er ist der Profi und der Straight Man und der sterile Klinische, während Kurt Russell so die Wildcard ist.
Ja. Und vor allem der Mann fürs Grobe, wenn man so will. Mm. In einem Film, in dem Stallone der andere Partner ist. Also das ist schon eine besondere Konstellation. Ich finde, die auch eben Stallone meistert. Und ich habe eine ganz große Liebe für den. Weil am Ende fällt er schon ein bisschen arg auseinander. Das merkt man, dass dann halt viel Chaos war. Aber gerade so bis zu dem Höhepunkt des Films, als die beiden zusammen im Gefängnis landen und ausbrechen müssen, ist der super. Also auch gerade so diese, ich meine, Buddy-Filme macht halt aus, dass die zwei Hauptfiguren möglichst gegensätzlich sein müssen und dass sie im ersten Film erstmal zusammenfinden müssen. Und ich finde, das macht der Film ganz gut.
Ja, das hätte auch ein Franchise werden können.
Ja, locker. Also das finde ich echt schade, dass es da keinen zweiten gab.
Das fand ich so schade, dass es bei Guardians of the Galaxy 2 de facto eine Reunion gab von Tango und Cash.
Oh, stimmt.
Aber die nicht eine Szene miteinander hatten. Ja. Das fand ich echt schade. Das fand ich richtig schade.
Ja, aber das hätte auch die Metaebene durchbrochen. Du hättest die zwei in einem Bild gesehen und da hätte ich mich dran erinnert, dass es Tango und Cash mal gab. Ich habe mir heute nie drüber nachgedacht, bis du es gerade erwähnt hast.
Ich musste damals dran denken, als ich einfach nur die Castliste gesehen habe, die veröffentlicht wurde von James Gunn. Ich so, was? Kurt Russell und Stallone in einem MCU-Film zusammen? Schade. Aber ja, ich fand beide Rollen übrigens cool in Guardians. Also sowohl Ego als auch, ich weiß schon nicht mehr, wie der heißt, der Anführer der Ravager. Ich vergesse seinen Namen immer.
das kann ich auch nicht sagen.
Weiß ich auch nicht. Aber ja, Tango und Cash auch mit Terry Hatcher, die sehr beliebt geworden ist durch Lois und Clark und später Desperate Housewives. Mhm. Der Film kriegt extra Punkte, weil der Bad Guy Eve heißt und auch geschrieben wird wie ich.
Also wenn ihr mir nochmal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn Leute über dich schreiben, ist 50% Quote, dass der Name falsch geschrieben ist. Ihr könnt also in der Castliste von Tango und Cash nochmal nachschauen, wie man Eve richtig schreibt, bevor ihr mir schreibt.
Darf ich dir was sagen, Marco? Ja? Wenn Leute meinen Namen immer und immer und immer wieder falsch schreiben, ja, brauche ich extrem viel Energie, um darauf zu reagieren, ja. Aber ich verzichte auf so etwas wie übliche Energy-Getränke. Und damit kommen wir zu unserem Werbepartner Holy. Ja, wir reden häufig über Holy. Und auch aus gutem Grund. Ich muss sagen, ich trinke das mittlerweile im Büro wie blöde. Wie blöde. Was mich aufregt, ist, dass meine Kollegen das auch von mir trinken, anstatt das selber zu Weißt du, ich baue das auch mittlerweile so als Meta-Gag ein, aber stimmt ja auch wirklich. So, dass meine Kollegen sich freuen, wenn ich die Holy-Pakete habe. Und dann ist das wie an Weihnachten. Die rennen dann da wirklich hin, packen das aus. Und ich sage, oh, cool, für mich ist auch noch was da. Danke. Aber ohne Spaß, Holy ist der Wahnsinn. Und mittlerweile gibt es ja auch neues Special Flavor. Hast du die schon probiert, dieses Energy Eel?
Nee, noch nicht. Ein Holy-Paket ist noch nicht bei mir angekommen. Das hätte schon bei mir ankommen müssen. Aber das ist mir ins Büro geschickt worden. Da war aber niemand samstags. Das ist erstmal wieder zurückgegangen. Ich konnte es noch nicht ausprobieren. Das ist Guarana-Geschmack, ne? Energy Eel.
Ich glaube schon.
Und wie schmeckt's?
Ich hab's erst heute richtig bekommen.
Achso, du hast auch noch nicht ausprobiert? Nee. Ja, das ist halt, es ist deswegen auch besonders, diese Geschmacksrichtung, weil es zum dritten Geburtstag von Holy ist, beziehungsweise, wie sie es nennen, Third Birthday. Da gibt's neue Flavor, es gibt fette Rabatte, vor allem auch für das Starter-Set Deluxe. Und wenn ihr unseren Code benutzt, Nerdkultur5, für das Starter-Paket, dann kriegt ihr sogar bis zu 50% Rabatt darauf.
Das ist richtig gut. Das ist wirklich ein gutes Angebot. Und es gibt mittlerweile auch, weil die sind halt auch so stylisch vom Design her, gibt es halt auch limitierte Editions von für Collectors tatsächlich. So Raptor, Cobra und Tiger, die sehen richtig gut aus, die Dinger.
Das sind die OG-Flavors quasi, mit denen Holy angefangen hat. Deswegen passend zum Geburtstag, aber als Limited Edition. Das gibt's aber auch nur noch bis zum 9.5. um 16 Uhr. 9. Mai, 16 Uhr, gibt es noch diese Limited Editions. Es gibt noch eine andere neue Sorte, die auch noch nicht bei mir gelandet ist, aber auf die habe ich am meisten Bock, wegen dem Geschmack, steckt schon im Titel, Grapefruit Giraffe. Und die gibt es, weil es eine Giraffe ist.
Schmeckt nach Giraffe.
Genau, schmeckt nach Giraffe, deswegen wollte ich es unbedingt. Und das steckt, weil es eine Giraffe ist, in einem XL-Tube. Oder XL-Tab. Holy ist ja, das kommt ja immer in Dosen. Das ist ja ein Pulver, das in Dosen kommt, das du im Wasser anrührst. Das ist vegan, es hat kaum Verpackungsmaterial, kaum Kalorien, 20 Kalorien auf 500 Milliliter. Und was sie bei der Giraffe gemacht haben, ist, dieses Tab ist einfach doppelt so groß wie eine normale. Kostet aber nicht doppelt so viel. Bei weitem sogar nicht. Hat 100 Getränkeportionen sind da quasi drin. Und weil das auch so lang ist, gibt's sogar so einen extra Löffel in so einem Giraffendesign dabei, damit du das Pulver da auch rauskriegst. Das ist auch limitiert, diese Packung. Wenn die weg ist, ist die weg. Ich habe aber vorhin extra noch mal vor der Aufnahme nachgeschaut. Noch ist sie da. Grapefruit Giraffe Energy von Holy. Also, wir haben einen 5€ Neukundenrabatt für euch unter Nerdkultur5.
Es heißt nicht Giraffe, es heißt Giraffe.
Giraffe.
Ja.
Es war close enough.
Ja.
Also, wir haben 5€ Neukundenrabatt für euch mit dem Code Nerdkultur5. Wir haben sogar 10% Rabatt für euch mit dem Code Nerdkultur für Bestandskunden. Und den Link zu den Angeboten findet ihr hier in den Shownotes. Und damit Werbung Ende.
Und wir kommen zu meinem Platz 4. Einer meiner absoluten Lieblings-Guilty Pleasures aller Zeiten. Der ist so toll. Ich weiß, vor ein paar Jahren hat Cinema Strikes Back, die Kollegen von uns, die hatten mal so ein richtig cooles Ding, und zwar ein Adventskalender. Da hatten die im Grunde genommen Fuck, Marry, Kill. Weißt du das noch?
Ja, den habe ich auch mitgemacht. Du sagst auch im Grunde genommen, weil sie haben es nicht so genannt.
Ja, ein Film, den sie lieben, nee, den du liebst, ein Film, der ein Guilty Pleasure ist und ein Film, den du richtig scheiße findest. Mhm. Mein Scheißfilm war The Last Jedi, natürlich.
Mhm.
Mein Lieblingsfilm war Inglourious Basterds.
Mhm.
Und mein Guilty Pleasure war The Expendables 2. Denn The Expendables 2 ist der Film, der einzige der Reihe für mich, der wirklich verstanden hat, wie dieses Konzept funktioniert. Der erste nimmt sich ein bisschen zu ernst. So, der macht immer noch Spaß und hat seine Momente. Aber er hat auch nicht das Portfolio an Actionstars, das du dir wirklich wünschen würdest. Du guckst dir das Poster an, denkst Bruce Willis, boah, denkst Arnie, boah, Sly. Mhm. Letztendlich ist es Sly und Jason Statham. Bisschen Dolph Lundgren, bisschen Jet Li, Terry Crews, okay, das ist für mich mehr Comedian als Actionstar, obwohl er halt die Physik dafür hat. So, aber diese ganzen alten Knacker, das ist nicht der Fall. Kommt Expendables 2 um die Ecke und sagt, okay, ich glaube, wir geben euch das, wofür ihr eigentlich beim ersten Mal drin wart. Und zwar nonstop Action und One-Liner. Nonstop. Okay. Also der Film fängt schon so geil an mit dieser Eröffnungsszene, wo sie einfach alles kaputtballern. Ich glaube, in einem fiktiven Land. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein echtes sein soll. Und auf deren Truck sowas steht wie Knock Knock und Bad Attitude. Und ich, yeah, wir sind hier. Und da fliegen einfach Köpfe weg und ich finde das toll. Und dann befreien die Arnie. Oh, this is embarrassing. Der diesmal auch zur Waffe greifen darf. Es gibt eine Szene, in der, und das kann mir niemand nehmen, in der Sly, ja, Arnie und Bruce Willis zu dritt auf alles ballern. Und die haben dabei sogar die Körpersprache ihrer ikonischen Charaktere. Arnie macht das wie der T-800. Sly wie kein Charakter, den man so kennt, weil der hat ja irgendwie dieses Revolverheld-mäßige, seitdem er da bei Expendables mitspielt, dieses, wo er mal oben auf den Trigger haut. Und
hämmern.
Bruce Willis so richtig in John McClane Fashion. Mhm. Und die zitieren sich dann auch gegenseitig. Das ist eigentlich total lame, aber auch irgendwie lustig.
Ja.
My shoe is bigger than this car.
Mhm.
Und Chuck Norris spielt mit, okay. Chuck Norris spielt mit und reißt einen Chuck Norris Witz.
Mhm.
Ja, wenn die zu ihm sagen, ich habe gehört, du wurdest von einer King Cobra gebissen. Ja, stimmt. Und nach 8 Stunden qualvoller Schmerzen ist die Cobra gestorben. Mega lustig. Und Dolph Lundgren hat mehr zu tun. Der Bad Guy wird gespielt von Jean-Claude Van Damme.
Mhm.
Und sein Schauspiel ist mindestens so gut wie in Time Cop.
Hat er nicht auch noch so einen beschissenen Namen?
Sein Name ist Villain.
Villain,
ja. Weil er der Villain des Films ist. Und er hält Reden wie eine böse Version von Colonel Guile aus Street Fighter. Also, was willst du mehr? Und nachdem Sly ihm den Kopf abschneidet und den Bruce Willis und Arnie zeigt, sagt Bruce Willis, this belongs in the museum. Und Arnie, we all do. So, ey, der Film ist alles. Ist mir scheiße. Ich hab eine Szene, wo Dolph Lundgren ohne Grund einen Huhn schmeißt. Okay, selbst Jason Statham hat einen geilen One-Liner, wenn er sich als Mönch verkleidet und er ist ja Messerspezialist und sagt, I now pronounce you, man and knife. So, komm schon, das ist ziemlich geil. Und Expendables 4 ist ja letztes Jahr rausgekommen, war so beschissen, dass der auf meiner Flop-Liste gelandet ist. Aber Expendables 2 ist geil, ich lasse da nichts drauf kommen.
Ja, also, wir nähern uns langsam an. Du hattest als Nummer 5 einen Film, den ich nicht gesehen habe. Du hast als Nummer 4 einen Film, den ich abgebrochen habe. Ich habe den echt nach dem ersten Drittel nicht mehr ertragen. Und ich hatte Bock drauf.
Und das kommt von jemandem, der Last Jedi mag.
Ja.
So.
Ich hatte wirklich Bock auf den Film. Ich weiß noch, dass ich den Trailer schon gefeiert habe. Also auch mit Van Damme als Bösewicht und alles. Ich fand den Trailer von Expendables 2 total geil. Und den Film selbst, ich habe ihn kaum ausgehalten. Ich weiß auch nicht, ich habe mir ein paar Schlüsselszenen dann im Nachhinein natürlich auf YouTube angeschaut, weil man hat mal schon mal die Chance, genau wie du sagst, dass die drei nebeneinander stehen und ballern. Aber auch da fühlte ich mich in meiner Wahl schon fast bestätigt, weil es war einfach zu over the top, wie die da stehen und ihre Posen einnehmen und rechts und links die Bösen einfach nur noch umfallen, weil sie halt umfallen. Also weil sie quasi freiwillig in die Kugeln springen. Und es war mir echt zu viel. Selbst der Chuck Norris-Auftritt, das war mir einfach
Der war mega, da kommt der Theme-Song aus The Good, The Bad and The Ugly.
Das fühlt sich alles falsch an für mich.
Das ist halt noch Kinokunst, das verstehst du. Kinokunst. Genau deswegen sind wir
Nerd und Kultur. Genau das sag ich dir zu Last Jedi.
Genau deswegen sind wir Nerd und Kultur. Heute bin ich halt der Kulturelle, was soll ich sagen. Ja,
genau, weil du Expendables 2 besonders
magst. Das ist halt noch richtige Filmkunst und Kultur. Der Film hat auch eine Aussage, die du nur nicht verstanden hast. Ja.
Das ist so, ich weiß auch nicht. Vielleicht werde ich mir irgendwann noch mal eine Chance geben, weil du so für den brennst. Aber ich guck dir nicht alleine, auch das.
Er probiert, existenzielle Fragen in einer kollektiven Welt zu lösen. Okay? Das verstehst du nicht.
Ich glaube halt, was mich auch so abgeschreckt hat, ist ja, dem Film siehst du noch mehr als dem ersten an, dass er halt billig in Osteuropa gedreht ist. Und zwar so billig wie möglich, trotz der großen Namen. Aufbauend auf diesem großen Erbe, das ja jeder Einzelne mitbringt. Und irgendwie fühlt sich das für mich an, als würden sie auf diesen Gräbern rumtrampeln, obwohl sie selbst sind. Weißt du, was ich meine? Irgendwie war das so, ich glaube, wenn ich sehr viel, weiß nicht, ironischer gucken könnte, so wie du, dann würde ich dem Film so viel mehr abgewinnen können. Ich glaube auch, dass der kleine Marco sich gefreut hätte wie ein Ast, wenn er den Film gesehen hätte. Aber der zu alte, grimmige Marco, der konnte diesen Film nicht zu Ende schauen.
Oh, also ich habe im Kino mich bepisst vor Lachen. Mhm. Ich habe den sogar noch mal im Rewatch gehabt letztes Jahr mit ein paar Kollegen. Wir haben uns sogar dabei gefilmt. Mhm. Ich fand es mega. Mhm. Und das Tolle ist, Film fängt an, Crew ist cool, aber irgendwie ist Liam Hemsworth dabei. Und wir fragen uns alle, wieso
bist du da? Das ergibt keinen Sinn, ja.
Ja, aber dann haben wir verstanden, ach, ich weiß warum, du stirbst. So, der stirbt direkt am Anfang. Er ist einfach
das Bambi. Das ist
ja. Schön. Er heißt auch noch Billy the Kid. So, das ist so geil. Und auch Stallone, wenn ihn fragen, what do we do? Track him, find him, kill him. So, und das Messer von Van Damme, das einfach größer ist als mein Kopf, ist auch toll. Mhm. Er sieht sogar aus wie Evil-Version von Johnny Cage.
Ja, stimmt.
Weil er nimmt
aber Johnny Cage ist ja schon Van Damme eigentlich.
Ein bisschen, ne?
Ja, ich glaube, der ist ihm nachempfunden tatsächlich. Ja? Also der Kampfstil aus Mortal Kombat von Johnny Cage, also aus dem Spiel halt, war Van Damme nachempfunden, wenn ich es jetzt gerade richtig weiß.
Mortal Kombat ist auch ein toller Film.
So war die nächste Trash-Granate auf. Ey, aber weißt du was? Ich darf mich gar nicht beschweren, weil Meilen Nummer 4, das ist ein vierter ist Teil, der auch sehr trashig ist.
Und wollte ich auch reinnehmen. Ja? Spoiler-Alarm für die Verabschiedung dieses Podcasts. Ein ganz klares Zitat aus diesem Film. Aber bevor ich das mache, kündige ich deinen Platz an mit einer Ansage.
Okay.
I must break you.
Ey, ganz ehrlich, ich finde diesen Film so geil.
Ich auch.
Also der ist halt, natürlich, das ist jetzt, also wenn man bedenkt, wie die Rocky-Reihe angefangen hat, ist Rocky 4 eigentlich auch dem Ganzen so ein bisschen ins Gesicht gespuckt. Das war mal ein ernstes Charakterdrama. Nee,
das ist der authentischste Film der Reihe. Also ja. Das ist halt der Film, der halt wirklich die Nuancen des Kalten Krieges zeigt. Mhm. Und und uns den realistischsten Zerfall der sowjetischen Führungsgarde zeigt. Das finde ich ziemlich gut.
Ey, aber weißt du, was man dem Film ja lassen muss? Ich meine, der kommt aus einer Zeit, wenn ich da überlege, wie böse die Sowjetunion, die Russen dargestellt werden, natürlicherweise in Hollywood-Filmen. War das der eine Film, der wenigstens, obwohl er natürlich auch all diese Klischees bedient, so ein bisschen eine Brücke gebaut hat am Ende? Am Ende ja, hast du an den Weltfrieden geglaubt.
Mit dem Zitat, das ich am Ende raushaue und nicht jetzt.
Okay, aber ich finde schon, dass der Film da so ein unglaublich gutes, uplifting Gefühl gibt. So ein bisschen sowohl auf einer Action-Ebene, wie cool das einfach ist, aber auch auf einer, hey, wir Menschen können alle Freunde sein, Ebene, weißt du?
Und der Film steht im Guinness-Buch der Rekorde, wusstest du das?
Ich wüsste nicht wofür. Wofür?
Er ist der Film mit den meisten Montagen der Filmgeschichte.
Tatsächlich?
Zu 30 Prozent. Also bis heute? Zu 30% besteht dieser Film nur aus. Hab ich nicht
drüber nachgedacht.
Also, ich kann sie dir sogar alle aufzählen, wenn du möchtest.
Ja, bitte, mach mal.
Okay, er geht los. Aus irgendeinem Grund haben wir nochmal Eye of the Tiger, was der Soundtrack aus Rocky 3 ist. Ja. Ja, wo wir dann den Sowjet-Boxhandschuh sehen, ja, den amerikanischen Boxhandschuh, ja, treffen aufeinander und explodieren. Mhm. Ja, und dann haben wir nochmal so ein Recap von Rockys Karriere aus irgendeinem Grund, als wenn wir das nicht wüssten. Mhm. Und ganz viel Szenen mit Mr. T, obwohl er nicht mal in dem Film erwähnt wird. Mhm. Ja, aber es ist da. Mhm. Dann geht ja der Kampf los gegen Ivan Drago, wo wir noch die Living in America-Sequenz haben mit James fucking Brown, den sie dafür bekommen haben. Und Apollo Creed, Carl Weathers, ohne Spaß, rest in peace. Mhm. Und wenn er da auch noch richtig rumtanzt, komplett patriotisch, ist das ganz cool. Der wird dann totgeprügelt von Dolph Lundgren himself, Ivan Drago, nachdem er auch noch sagt, he dies, so, ja, if he dies, he dies. Mhm. Er kann übrigens keinen russischen Akzent, er kann nur Dolph Lundgren. Und er ist verheiratet mit Brigitte Nielsen, was halt auch cool ist, weil die war auch mit Stallone verheiratet. Mhm. Und dann, nachdem er stirbt, fährt Rocky einfach durch die Stadt und hat noch eine Montage, wo er an die Greatest Hits von Apollo Creed denkt, aber dann denkt er auch irgendwie wieder an Mr. T. Ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber es hat nichts damit zu tun, aber es passiert wieder. Dann reist er ja in die Sowjetunion. Wir dürfen nicht vergessen, dass Pauly mittlerweile einen Roboter hat, mit dem er sexuell aktiv wird. Dürfen wir nicht vergessen, dass das in dem Film ist. In Russland haben wir eine Doppelmontage, okay? Und zwar, wir sehen Dolph Lundgren, Ivan Drago, in dem Super Secret Trainings Facility der Propagandisten der Sowjetunion, wo er zu einem quasi Terminator ran trainiert und gepumpt wird. Und dazu läuft. Und da parallel siehst du halt Rocky im Schnee trainieren. Aber es ist nicht gut genug. Dann kommt Adrian, die gibt ihm die nötige Kraft. Aber
das ist eine Montage. Das ist doch nicht zwei.
Nein, die wird unterbrochen durch zwei Szenen.
Ach so, echt? Okay. Okay, dann ist
ja,
es, dann, okay,
weil danach geht's weiter und dann kommt nämlich noch ein anderer Song. Dann kommt Hearts on fire, strong desire. Ja. Übrigens, wenn Rocky am Ende da den Berg hochklettert, ne? Und schreit, Drago! Ja? Das hat mir The Force Awakens kaputt gemacht, muss ich sagen. Weil am Ende von The Force Awakens, als ich im Kino saß, und Rey den Berg hochklettert, ja, und die Kamera dann sich da sogar dreht, wo Luke Skywalker ist, habe ich drauf gewartet, dass sie Drago schreit. Ja. Ja, und wie gesagt, dann gibt's zum Schluss nochmal Hearts on Fire, nachdem er seine wundervolle Rede hält. Eingehüllt in der amerikanischen Flagge. Und dieses Zitat spare ich mir für später. Aber was verbindest du mit Rocky IV? Dass ich ihn liebe, ist ja klar.
Es ist halt dieses Uplifting-Gefühl, so blöd es klingt, so trashig. Ich glaube, zum ersten Mal, wo ich das wirklich realisiert habe, wie sehr ich für diesen ach so trashigen Film so eine Liebe empfinde, dass ich muss jetzt wieder zu meiner Ausbildungszeit zurückgehen, da gab es jemanden im Paralleljahrgang, von dem gab es die Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber von dem gab es die Geschichte, dass der einmal in der Woche Rocky IV schaut. Jede Woche.
So. Der macht also er macht etwas besser als wir beide.
Ja, wahrscheinlich. Ich mache wahrscheinlich genau was falsch. Ja.
Ich habe jede Folge She-Hulk geguckt und hätte stattdessen 7-mal die Woche, ich glaube es waren 7 Folgen oder 8, keine Ahnung, hätte 8-mal Rocky IV gucken können und wäre ein glücklicherer Mensch gewesen.
Vermutlich, aber vermutlich. Das ist halt so die Magie von Rocky IV, das werde ich nie vergessen, dass der eine Typ das einmal die Woche schaut und ich kann es halt verstehen. Also ich finde es natürlich übertrieben und ich fand es auch lustig, aber ich habe auch gedacht, irgendwo ein bisschen verständlich, weil das so ein uplifting Film ist und wenn er das braucht, wenn er einfach genau dieses Gefühl braucht, dann ist der Film gut darin, genau das zu transportieren und das muss man dem lassen.
Voll.
Deswegen ist es meine etwas trashige Wahl, die halt auf Platz 4 ist.
Bisschen Fun Fact. Sebastian ist ja auch sehr filmversiert, weißt du ja. Mhm. Ich meine, der guckt auch sehr obskure Sachen, ich glaube so gerade im Anime und auch im Bollywood-Kino und so weiter, hat der so ein Wissen, da habe ich ja gar keine Ahnung. Ne? Aber er hatte einen Blindspot und das war das Rocky-Franchise.
Aha.
Ja? Und als er 2016, habe ich mein Volo bei ihm gehabt, die Interviews zu Creed 1 hatte mit Michael B. Jordan und Stallone, war ich ja rot vor Neid, ja. Und dann, als ich dann noch herausgefunden habe, dass er bis dato nie Rocky gesehen hatte, wurde ich richtig wütend. Also hat er Woche für Woche die Rocky-Filme geguckt.
Mit
und ich habe ihm
Alleine oder mit dir?
Alleine, aber ich habe ihm prophezeit, wie sehr er Teil 4 lieben wird. Und habe ihm auch gesagt, sag mir Bescheid, wenn du bei 4 angekommen bist, den gucken wir zusammen. Und ich war tatsächlich verabredet mit Freunden und habe das Treffen 2 Stunden unterbrochen, um mit Sebastian Rocky 4 zu gucken und bin dann wieder zurückgefahren. Ja. Und er war der Wahnsinn, fand er auch geil. Er so, what the fuck, da gibt's einen Roboter? What the fuck? Fuck, das ist ja nur, aber Sebastian ist halt ein richtiger 80s-80s-Mensch. Der Film war so 80s. Also wenn, ich bin auch krass stolz auf meinen Bruder, ne? Weil mein Bruder ist nicht der größte Filmmensch, okay? Also spannenderweise hat er mich in meiner Kindheit an voll viel herangeführt, was ich jetzt so liebe, filmtechnisch. Aber mittlerweile ist er jetzt nicht so ein krasser Filmmensch. Der guckt Fußball. Und das ist so sein Hobby. Und ich habe keinen Plan von Fußball. Ich bin froh zu wissen, was ein Abseits ist. Und
ich versuche ja beides zu vereinen.
Ja.
Fußballkultur ist mein nächster Kanal.
Ja, das wäre voll gut. Ich würde es feiern. Ich würde supporten. Direkt. Du kriegst bei mir alle Shoutouts auf der Welt dafür. Wirklich. Wir hatten ja letztes Jahr eine 80s-Show. Eine richtig geile sogar beim Moviepilot, wo wir sogar ein Musikvideo gedreht haben, das mega Spaß gemacht hat. Als Boyband so ein bisschen. Komplett mit Fukuhila und bla bla bla. Und wir haben den besten 80s-Film gewählt. Und ich habe meinem Bruder einfach geschrieben per WhatsApp, sag mal, was ist der beste 80s-Film? Und es ging auch nicht darum, weißt du, er hat einfach direkt wie aus der Pistole geschossen gesagt, Rocky 4. Und ich, du hast recht, es ist keine Debatte. So, weil
wer hat gewonnen?
Ich habe zu meinem Bruder gesagt, du hast gewonnen, weil er Rocky 4 gesagt hat. Ja, aber
wer
hat
wie nennt man das, euer K.O.-System da gewonnen?
Ja, Knockout, das hat Pratt da gewonnen, obwohl ich nicht mal Mitsprachrecht hatte. Krass, oder? Und aber ich verstehe, warum er Rocky 4 gesagt hat. Weil sprechen wir über gute Filme, die in den 80s rausgekommen sind und zeitlos sind? Oder sprechen wir über den besten 80s-Film im Sinne von, der fängt diese Ära und die Klischees und dieses Jahrzehnt so perfekt ein wie kein anderer? Ja, dann ist es fucking nochmal Rocky 4. Nenn mir einen besseren 80s-Film in der Hinsicht.
In der Hinsicht ist Rocky 4 auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei. Mir fällt jetzt auf Anhieb auch nicht so viel anderes
ein. Karate Kid 1 vielleicht noch ein bisschen.
Nee, noch nicht mal. Ich finde, dass Rocky 4 vereint mehr verschiedene Dinge in sich. Als ins
Und er hat Hearts on Fire, was ein Banger-Song ist. Muss ich nur noch mal wiederholen.
Ja. Wenn es um Zeitloses geht, hätte ich immer gesagt, Jäger des verlorenen Schatzes.
Ja, ja, klar. Ich hätte, es war schwierig. Wir hatten ja wirklich alles drin in unserem Knockout. Wir hatten auch jedes Genre.
Blade Runner
war da, Aliens war da, Sally war da, Poltergeist war da, Gremlins war da, also es war so krass, wir hatten alles, Predator sowieso, The Shining habe ich ganz vergessen, dass der in den 80ern rauskam, war auch da, The Shining in meinem Kopf ist immer ein 70er-Film, weil der so gedreht ist wie 70er-Jahre-Horror, der erinnert mich eher an sowas wie Rosemary's Baby.
Ist ja nicht auch genau 1980?
Ich glaube 1980,
dann wurde ja auch 1979 gedreht. Also wahrscheinlich. Yeah. Also du liegst da ja nicht ganz falsch.
Terminator, Robocop.
Jetzt sehe ich aber deine Nummer 3. Und ich muss jetzt eins vorwegnehmen. Deine Nummer 3 ist ja eigentlich schon eine Aufarbeitung dieser 80er-Ära von Stallone und Co.
Meine Nummer 3 ist ein prophetischer Film, wenn wir uns anschauen, wo wir 2024 gelandet sind.
Er ist unglaublich relevant. Und ich
jetzt
finde,
jetzt ist er relevanter als damals. Je zuvor.
Und ja. Und das Ding ist halt, als ich diese Liste angefangen habe zu machen, habe ich zu meiner eigenen Überraschung, habe ich deine Nummer 3 als meine Nummer 1 gewählt. Weil ich hatte den gar nicht so weit oben. Ich hatte den irgendwo.
Der ist so
oben,
geil.
Aber wenn
und der
ich
wird
in mich
mit der
reingucke,
Zeit nur besser. Der wird mit der Zeit nur
richtig,
besser.
Richtig. Der ist über die Jahrzehnte nur besser geworden. Das ist ein Film, den schaue ich alle paar Jahre. Seit Jahrzehnten. Ganz früh habe ich den sehr oft geschaut. Das ist ein Film, der ist eben auf dieser Bedeutungsmeta-Ebene, ist er eben sehr gut gealtert. Dann kommt noch dazu, dass er eben vielleicht sogar Peak Stallone in Kontext zu den 80ern ist, weil er das ja auch irgendwie auseinandernimmt, diese Klischees. Das ist einfach ein fantastischer, fantastischer Film, der deswegen meine Nummer 1 ist und deine Nummer 3 ist. Und es ist
yep, es ist Demolition Man mit Sylvester Stallone und Wesley Snipes. Erneut, wir sprechen darüber, wie geil die Namen sind, die diese Charaktere kriegen. Geht's geiler als John Spartan? Geht's geiler als John Spartan?
Und der andere hieß Phoenix, oder?
Simon Phoenix. Ja.
John
Mega.
Spartan, Simon Phoenix.
Okay, erstmal die ganz grobe Prämisse für alle, die ihn nicht kennen. Und auch lookmäßig ist es spannend, weil Stallone ist so ein super Cop. Ja, ist ein LAPD-Sergeant, ja. Und sein Look, auch mit dieser Baskencappy, dieser Basken-Militär-Cappy, war ja auch so ein bisschen Blaupause für sein Outfit in Expendables.
Ganz auf jeden klar. Fall, auf jeden
ganz
Fall.
Ganz klar. Und er hat einen Erzfeind, einen super Karrierekriminellen slash Terroristen namens Simon Phoenix.
Oder ja. Wesley Snipes als Joker.
Mhm.
Es ist einfach Wesley Snipes, der den Joker spielt.
Und er hat so viel Spaß mit der Rolle. Hat so viel fucking Spaß. Also, da geht er ja richtig auf. Erst recht, überleg mal, Snipes als Phoenix und Snipes als Blade. Mhm. Okay? Das heißt, er hat quasi schon mal so eine Art Batman gespielt und quasi schon mal so eine Art Joker gespielt. Und er kann beides. So ähnlich wie Michael Keaton, der wortwörtlich Batman gespielt hat und wortwörtlich eine Joker-Interpretation mit Beetlejuice.
Mhm.
Ja? Und er macht es super. Ich finde, das Charisma von Wesley Snipes ist so krass in diesem Film. Sein Line-Delivery, so, was sind ihre Extreme? Durch die Wand werfen, super geil. Naja, auf jeden Fall im Film geht es um Folgendes. Da gibt es so eine Rivalität zwischen einem Sergeant, John Spartan, und diesem Terroristen Simon Phoenix. Und ich verstehe immer noch nicht, wie es dazu kam, weil es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, der Anfang. Weil ich verstehe das nie.
Der
ich habe das damals.
Ja, pass auf. Aber weißt du, der Anfang war L.A. in einer nahen Zukunft. Die nahe Zukunft war, glaube ich, noch Mitte der 90er, Ende der 90er. Nur ein paar Jahre weg von da, wo der Film wirklich her ist. Ich glaube,
96 soll spielen, aber der Film wurde 93 gedreht. Also kam 99 raus.
Und die dachten, in 3 Jahren in der Zukunft ist L.A. ein Kriegsschauplatz. Also es ist wirklich ein Kriegsschauplatz mit Kriegshelikoptern.
Ja gut, ist es mittlerweile. Mittlerweile ist es wirklich so. Echt? Deswegen, Predator 2 ist auch ein prophetischer Film. Auch wie dreckig es ist und die Drogen, Epidemie und alles.
Ja, aber ein Kriegsschauplatz ist ja nochmal was anderes.
Glaub mir, also wenn es richtige Unruhen gibt, dann brennt
das. Ja, wenn die Unruhen sind, dann sah LA wirklich so aus. Ich glaube, davon ist es ein bisschen inspiriert, weil die waren noch Anfang der 90er, oder?
Na, die waren auch vor ein paar Jahren wieder.
Ja, aber die großen Unruhen in LA.
Die Rodney King-Dinger. Hm? Naja, auf jeden Fall, jetzt kommt's. Was ich nicht verstehe, ist nicht das. Was ich nicht verstehe, ist, also Phoenix entführt eine Gruppe von Leuten.
Mhm.
Stallone will die retten, schafft es aber nicht rechtzeitig, die alle rauszuholen. Die fliegen alle in die Luft und aus irgendeinem Grund wird nicht nur Phoenix, der verhaftet wird, verurteilt, sondern auch John Spartan. Also er wird wirklich verhaftet, weil er irgendwie einem.
Das habe ich schon verstanden, weil es war quasi ein Totschlag. Weil er hat sich ja über Befehle hinweggesetzt, da überhaupt reinzugehen und alles aufzuräumen. Und dadurch, dass er sich bei dieser Geiselnahmengeschichte über die Befehle hinweggesetzt reingeht, alle umbringt und dann sterben auch noch alle Geiseln, hat man ihn wegen Totschlag drangekriegt.
Ja, aber das basiert nur auf der Aussage von Phoenix. Das ist das Wort, das gegen
ja, das ist schon
will ich nur sagen.
Ja, aber er hat ja, nee, ja. Er hat ja sein Wort und er hat die Hinweise ja so gestreut. Das war ja abgekatert von Phoenix. Er ja, hat ja die Leute alle vorher umgebracht und hat es so aussehen lassen, als wäre Spartan schuld. Also, so, es ist schon ein Indizienprozess, da gebe ich dir recht. Aber aus der Sicht des Films ist es gerade noch so nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass er eben keine Verbündete hat, niemand hat, der auch für ihn einsteht.
Ja, auf jeden Fall werden dann beide eingefroren, hier kryogenisch, sagt ja, man das
so? Ja, Kryogefängnis nennen sie das sogar.
Kryogefängnis, mhm. Ja. Und werden dann also 2023 befinden wir, nee, 2032, ja, befinden wir uns dann in San Angeles. Das ist nicht mehr Los Angeles, das ist San Angeles, ja. Und das ist nämlich ein Merger aus San Diego und Los Angeles, mhm, und Santa Barbara. Und, oh Gott, also da befinden wir uns ja wirklich, das ist too close to home. Also, wir befinden uns in einer Gesellschaft, in der die Kluft zwischen Arm und Reich so krass ist, dass die Armen wirklich in der Kanalisation sind und Ratten fressen. Und die und alles wurde aufgekauft von Taco Bell. Ich weiß nicht, wie die auf Taco Bell kamen, aber okay.
Weil das damals in den USA groß war. Weißt du doch noch, dass in Europa Pizza Hut war stattdessen?
Ja, ja.
Die haben das digital verändert und nachsynchronisiert, dass es in der deutschen oder europäischen Fassung Pizza Hut ist, weil Pizza Hut kennt man ja in Europa. Plus, ich glaube, das hat natürlich auch ganz einfache Product Placement Gründe. Du konntest es einfach nochmal verkaufen. Taco Bell gibt's nicht in Europa. Die haben gar keinen Mehrwert davon, aber Pizza Hut gibt gerne Geld aus, um dann in dem Film vorzukommen.
Und von nichts kriegt man so krass Durchfall wie von Taco Bell, würde ich nur sagen. Tut jetzt nicht zur Sache, aber ich wollte es gesagt haben.
Die werden nicht mal unser Sponsor, befürchte ich.
Ist okay, weil da müssen wir auch ein bisschen transparent sein. Dann sagen wir, esst es auf eigene Gefahr oder zieht eine Windel an oder keine Ahnung.
Ich war vorgestern so. Im Pizza Hut.
Ich mag Pizza Hut.
Ich liebe die Salami-Pan-Pizza vom Pizza Hut. Unbezahlte so Werbung, eklig. Aber es ist einfach so. Liebe,
ja, es ist eklig, aber geil. Es ist geil, aber eklig. Oder eklig, aber geil. Such's dir aus. Ich find's geil. Aber nein, Taco Bell ist wirklich explosiv. Tut nichts zur Sache, aber muss jetzt gesagt werden. Okay, na, auf jeden Fall, wir befinden uns in einer, was nicht ganz so stimmt, in einem Crime-Free Los Angeles. Gut, das haben die nicht gut vorhergesehen, aber wo es so einen richtigen Purge gibt, einen modernen Purge, nicht basierend auf religiösem Fanatismus, sondern auf überpolitischer Korrektheit, werden tatsächlich Beleidigungen, also selbst wenn du einfach nur vor dich hin sowas sagst wie Scheiße, gibt es einen Strafzettel. Ja? Wenn Sex ist eliminiert worden, das machst du mit Virtual Reality, weil es kann ja Krankheiten geben. Ja. Und im Grunde genommen stellt John Spartan fest, alles, wofür es sich zu leben lohnt und alles, was Spaß macht, ist verboten. Ja, aber weil Phoenix aufwacht und ihm dieser Kryo-Prozess irgendwie noch stärker und intelligenter gemacht hat, brauchen die den einen, der ihn wirklich mal sich ihm gestellt hat. Und die Polizisten bestehen nur noch aus Weicheiern und Nichtskönnern, ja. Deswegen brauchen die halt so ein bisschen Testosteron aus einer älteren Zeit. Mhm. Das Beste ist, dass Stallones Fähigkeit, die er durch den Kryo-Prozess bekommen hat, dass er richtig gut stricken kann. Finde ich sehr geil, dass das der Fall ist. Und ja,
also Verhaltensmodifikation ist das.
Genau,
also
sie haben, genau. Er ist am besten prädestiniert zu stricken.
Ja, nee, es geht ja darum, therapeutisches Verhalten beizubringen. Also ja. Bei seinem Phoenix haben sie es durch Manipulation eben nicht gemacht. Sie haben ihm Kampffähigkeiten gegeben, die er vorher nicht hatte. Vorher hatte er nur den Wahnsinn. Jetzt ist er auch noch Wesley Snipes mit seinen Blade-Fähigkeiten. Und
leider ohne den coolen One-Liner. Dabei gibt es diesmal wirklich Eis im Film.
Ach so, mit dem One-Liner aus Blade. Wie war der nochmal?
Some motherfuckers always trying to ice skate up here.
Der hätte sich bei dem Film angeboten, aber ich glaube, dafür hat Stallone einen guten One-Liner.
Ja, ja.
Was sagt er nochmal? Ich
hab vergessen, welchen. Er sagt zum Schluss,
ist es hier drin so kalt oder bin ich das?
Ja, aber er kickt ihm auch den Kopf danach ab und sagt irgendwas. Weiß nicht mehr was. Er sagt was.
Ja, ja.
Er sagt
aber das definitiv mit dem Biss ist ja drin so kalt, das sagt der Snipes, ne?
Das sagt Snipes.
Ja, genau.
Aber Stallone sagt auch irgendwas, wenn er ihm später den Schädel wegkickt. Ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber er sagt was. Auch, aber auch der Rest des Casts darf nicht unerwähnt bleiben. Also Stallone und Snipes sind super, aber Sandra Bullock als eine
fantastische Comedy Deliveries.
Fantastisch lustige. Mhm. Du weißt, dass das und wir sagen es ja nicht ohne Grund, dass der relevant ist und auch so, wenn es Themen gibt wie Cancel Culture oder sonst was. Der Film basiert ganz, ganz lose auf Brave New World.
Ja, stimmt.
Auch mit Absicht. Auch mit Absicht. Ja. Die ist super. Also Sandra Bullock ist super, auch dass sie so langsam irgendwie merkt, wie es ist, mehr Spaß zu haben und mehr frei zu sein. Selbst wenn frei sein bedeutet, ich esse jetzt einen Burger oder schlafe mit Sylvester Stallone.
Was im Laufe des Films aber gar nicht passiert.
Nee, aber angedeutet, dass es zum Schluss passiert.
Dann ja, Benjamin, dass sie dann am Ende zusammen sind, ist bei so einem Film ja schon fast
unmöglich. Benjamin Bratt ist auch super.
Als ihr Kollege, der auch nie gealtert ist seit diesem Film. Der Film ist 30 Jahre alt. Ich schwöre bei Gott, Benjamin Bratt sieht immer noch genauso aus.
Glenn Shaddix ist am Start. Viele kennen ihn aus Beetlejuice.
Ach so.
Sein Name ist da sogar noch Associate Bob, was sehr witzig ist. Also generell, Film ist geil. Ich liebe den und für alle Fans von Predator, Jesse Ventura hat ein Cameo. Diese ganze Untergrundbewegung dort ist cool, die Action macht Spaß, der soziale Kommentar ist total witzig. Ich glaube, heutzutage würde der Film auf Twitter sowohl attackiert als auch gefeiert werden. Das wäre so ein Streitthema. Mhm. Aber ich finde den mega geil. Ich habe den zu Hause auf Blu-ray.
Ich glaube nicht. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt so zurückblicke auf Sylvester Stallones Karriere und Filme, ist es eigentlich mein Lieblingsfilm. Ich finde, der hält sich auch, was den Humor angeht und die popkulturelle Relevanz mit am besten. Also wie wir uns damals, weißt du noch, als Arnold Schwarzenegger zum ersten Mal Gouverneur wurde, wie wir alle auf einmal nochmal Demolition Man rausgekramt haben. Oh mein Gott, sie haben es predicted. weil er in dem Universum halt auch irgendwann Präsident wurde. Sie mussten aber dafür die Verfassung ändern. Während umgekehrt, als er wirklich Gouverneur wurde, man immer wieder sagen musste, ja gut, die Verfassung lässt halt nicht zu, dass er Präsident wird. Aber es ist halt eigentlich schon so, wie es in Demolition Man vorhergesagt wurde, dass Schwarzenegger das Zeug dafür hat, ein großer Politiker zu werden, so eine Art zweiter Ronald Reagan. Den man dann auch genauso in den USA anhimmeln würde. Ich bis heute kichere ich über die drei Muscheln. Das ist so etwas. Ja, das ist so ein Running Gag.
Ich glaube, ich weiß, wie sie funktionieren. Wird nie verraten, aber ich habe meine
wie eine japanische Toilette habe ich mir das immer vorgestellt.
Ich ein bisschen mehr.
Was ist soll denn mehr als bei einer japanischen Toilette?
Okay. Also, nur zur Erklärung. Auf den Toiletten gibt es kein Toilettenpapier, sondern drei Muscheln. Ja, dann denke ich mir, okay, eine Muschel spült dich ab. Ja.
Eine bläst dich trocken.
Ja, ich dachte, eine benutzt auch noch Seife. Ja.
Das wäre dann
und
die
eine
erste
bläst vom dich trocken.
Ja.
Oder ganz eklig, eine saugt doch die Reste ab. Und dann kommt die eine und macht dich nass und die dritte
saugt. Aber bis auf dieses Absaugen und Seife ist es ja eine japanische Toilette dann. Also die Japaner haben es eigentlich schon, nur ohne Muscheln, wenn man es so sieht. Da drückst halt, hast du mal eine japanische Toilette benutzt?
Nee, ich war noch nie in Japan.
Ja, warst aber du schon mal in Japan? In Deutschland gibt es ja auch mittlerweile. Meine Mutter hat so eine. Als meine Mutter zum ersten Mal eine japanische Toilette benutzt hat, war sie so davon begeistert, dass sie, als sie umgezogen ist, sich direkt eine japanische Toilette ein hat bauen lassen.
Krass,
und ich benutze sie halt ab und zu. Nee, die sind noch nicht mal teuer. Also wenn man das wirklich will, ist es im Verhältnis noch nicht mal so teuer. Sie hat halt eine ohne das Trockenblasen. Das heißt, du musst dann noch mal, also ohne den Föhn, da brauchst du noch Toilettenpapier. Es gibt theoretisch auch welche, da brauchst du kein Toilettenpapier mehr.
Ich finde es toll, dass wir heute über Stuhlgang reden.
Und das ohne Star Wars 8. Wer hätte das gedacht?
Ja, das machen wir viel zu selten auf Nerd und Kultur. Also, oder ich glaube, die Leute können sich entscheiden. Wir machen es zu viel und zu wenig.
Machen wir uns nichts vor, das ist ein Podcast. Weißt du, wie viele Leute uns beim Kacken zuhören? Also einige stellen sich das jetzt gerade vor, während ich ihn beschreibe, dass bei einer japanischen Toilette so eine Düse ausfährt und dir lauwarmes bis sehr warmes Wasser hinten rein bläst.
Und das sagst du auch noch in deiner Nerdkulturstimme. Ja. Was machst du jetzt gerade? ASMR für Kackende?
Und das Ding ist, wenn man Leuten sagt, benutze es mal unbedingt, man muss ihnen immer noch mal dazu sagen, spring nicht auf. Dein erster Reflex wird sein, du willst von dieser Toilette runterspringen. Wenn du das tust, ist dein Rücken nass. Mach es nicht. Aber ansonsten, wenn du dich dran gewöhnt hast, an dieses Schreckgefühl, ist es ein unfassbar angenehmes Gefühl, so eine japanische Toilette zu benutzen.
Glaube ich.
Kann ich tatsächlich nur empfehlen. So.
Ja.
So viel dazu.
Nach diesem Diskurs.
Ansonsten, was gibt's dazu, Demolition Man noch zu sagen? Ich finde, der ist auch actionmäßig sehr gut gealtert.
Der ist geil.
Wie gut die Action ist, wie gut sie geschnitten ist, etwas, was mir immer wichtig ist. Der Film ist sehr gut darin, also nicht kaputt geschnitten zu sein. Du siehst natürlich hier und da noch die Stunt-Doubles und so, weil so typisch 80er, 90er-Style. Aber Standard. Es ist alles eine sehr greifbare, echte Action. Es ist so zusammengeschnitten, inszeniert, dass du immer genau weißt, wer wo gerade ist. Du wirst nie verwirrt. Du wirst einfach wirklich nur von dieser Action vereinnahmt. Und bis heute kann ich hier und da, also ich könnte dir auf dem Frame genau sagen, wenn was nicht stimmt bei einer Action-Szene aus diesem Film, wenn jemand was rausgeschnitten hat oder so. Ich weiß, wie die Explosionen sich anhören. So ähnlich ist es auch bei meiner Nummer 3 gleich. Also das ist Das ist ein Film, der hat sich einfach mein Gedächtnis gebrannt. Und ich liebe es, den zu gucken. Und heute noch mehr als damals. Deswegen ist überraschenderweise meine Nummer 1 jetzt schon vorweggenommen. So.
Dann, was ist deine 3?
Meine Nummer 3 ist auch seine Nummer 3 in seiner Filmhistorie, nämlich sein Rambo 3. Das habe ich, glaube ich, gemeinsam mit unserem Kollegen David Hein. Wir beide haben eine riesige Liebe für Rambo 3.
Ich finde den auch geil. Ich finde den super.
Ich liebe den. Aber anders als du habe ich den halt in der Liste, weil ich den auch auf. Also, einerseits ist er halt ein Guilty Pleasure. Machen wir uns nichts vor. Der ist ein bisschen trashig, auch noch sehr 80s, was seine 80er Jahre Nemesis-Darstellung angeht, nämlich die Sowjets, die bösen Sowjets. Sehr 80s. Hier und da politisch vielleicht auch schwierig gealtert, wenn es darum geht, wem er eigentlich hilft und wie die dargestellt werden. Aber unglaublich prägender Film. Und auch ein Film, bei den Action-Szenen, die haben da etwas, was ich so davor, glaube ich, und danach, glaube ich, nie wieder gesehen oder gehört habe in Action-Szenen. Achte mal drauf, wenn Rambo 3 etwas explodiert, es hat so ein ganz besonderes Explosionsgeräusch mit viel Bass, mit viel Hall. Es klingt fast wie ein Tyrannosaurus in Jurassic Park 3. Es klingt wie ein Tier, wenn in diesem Film etwas explodiert. Das habe ich so davor und danach nie wieder gesehen. Das ist das eine, was mir immer in Erinnerung geblieben ist. Das andere ist, ich habe Rambo 3 halt gesehen, lange bevor ich sowas wie Metal Gear Solid gespielt habe. Oder Escape from New York gesehen habe. Obwohl der natürlich älter ist, ne? Escape from New York ist ja, also, wie heißt er nochmal auf Deutsch? Die Klapperschlange von John Carpenter mit Kurt Russell. Also mit dem anderen von Tango & Cash.
Den habe ich tatsächlich zu Beginn des Jahres nach Ewigkeiten mal wieder gesehen.
Mal wieder, okay. Das ist ein Film, da gucke ich mir immer wieder den Anfang an, einfach weil ich die Musik schon so geil finde, die Credits. Das ist
so geil.
Ich gucke immer wieder Escape from New York an.
Mach aber mal ein Carpenter-Special.
Das könnte man auch machen, aber da bin ich nicht so der Spezialist für wie du. Aber Escape from New York ist wahrscheinlich neben The Thing mein Lieblingsfilm von ihm.
Dann, du weißt ja, welchen ich dir empfehle, den du unbedingt sehen musst.
Ja, was waren das nochmal?
In the Mouth of Madness.
Ja, genau. Ja, vielleicht können wir mal zusammenschauen oder so. Das sind so Filme, da kann
zusammen,
ich ihn mal nie aufraffen, mal endlich zu gucken. Aber ich weiß, wenn ich es mit dir gucken würde.
Wenn du das nächste Mal in Berlin bist, dann schauen wir in The Mouth of Madness.
Okay, machen wir, Deal. Aber dann schauen wir auch wieder passend dazu eine Rick und Morty-Folge.
Ja, oder zwei.
Oder zwei.
Weißt du, mein Kumpel hat mir auch 2-3 Folgen gezeigt.
Es ist also, gut an Rick und Morty ist zwar die Handlung fortlaufend, aber du kannst auch immer mal eine gute Folge mittendrin einfach rauspicken und mit Freunden schauen. Das ist schön an Rick und Morty. Und das können wir ja dann auch machen. Aber jetzt auf Rambo 3 zurückzukommen. Der Anfang, das war quasi Metal Gear Solid, bevor ich Metal Gear Solid kannte.
Absolut.
Escape from New York war ja das größte Vorbild für Metal Gear Solid. Eigentlich ist Aliens auch eines der Vorbilder, weil Solid Snake in den ersten Metal Gear Solid-Spielen eine Mischung ist aus Kurt Russells Snake Plissken und Michael Biehns Figur in Aliens. Also auch ganz deutlich gezeichnet, so beim ersten Metal Gear Solid-Spiel auf dem NES, glaube ich, zum Beispiel. Es ist eindeutig Michael Biehn eigentlich. Aber Rambo 3 hatte das ja auch schon auf seine Art und Weise, mit dem dieses Reinschleichen in die sowjetische Basis, wie er sich da durchkämpft, um den Colonel Troutman, heißt er, glaube ich, ne, zu befreien. Das habe ich so geliebt, diese Szene. Das war, ich glaube, bis heute hat mich der Film darin geprägt, dass ich bei jedem Videospiel, wo es nur möglich ist, einen Schleicher spiele. Eine Person mit einem Messer oder mit einer schallgedämpften Pistole, die hinter feindlichen Linien aufräumt und einen nach dem anderen ausknipst. Ich kann kein Videospiel, das mir diese Option gibt, so zu spielen, nicht so spielen. Und das hat damit zu tun, dass ich in Jugendjahren Rambo 3 gesehen habe. Und da hat er mich einfach unglaublich beeinflusst. Und ich habe heute noch dran denken müssen, als wir Dune 2 gesehen haben. Der Anfang von Dune 2, wenn du mal drauf achtest, wie die Harkonnen dargestellt werden, die werden dargestellt wie die Spetsnaz der Russen in Rambo 3. Es ist auch gar nicht so weit weg davon, von den Uniformen her. Die sind zwar schwarz, aber die Riemen, die sie haben, um diese Uniformen festzuzurren und so, so sehen russische Uniformen aus, damals wie heute. Und das ist kein Zufall, dass Dune mit dieser Ästhetik spielt. Rambo 3 bis heute unglaublich prägend für mich. Und an den richtigen Stellen auch noch witzig. Das blaue Licht.
Ja, und vom reinen Action-Zollwert, also einfach nur als Actionfilm, ist das Peak der Rocky, der Rambo-Reihe.
Ja.
Also ist es wirklich.
Nicht
also
nur rein das, ist es Peak der Weltgeschichte. Wusstest du das? Du hast vorhin den Weltrekord genannt. Wusstest du, dass Rambo 3 einen Weltrekord hat? Oder hatte? Für? Ich weiß nicht, ob der noch gilt.
Größter Kill-Count oder irgendwie so
war das? Ja, das war der größte Kill-Count bis dahin in der Filmgeschichte. Das war ja die Zeit, wo er, Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger sich quasi diese Rekordjagd um die Ohren gehauen haben. Wer bringt mehr Leute um? Zwischenzeitlich war es ja auch Stirb langsam 2, aber das ist natürlich großer Cheat, weil der stürzt halt einfach, da stürzen zwei Flugzeuge ab. Eins voll mit Terroristen, eins voll mit Zivilisten. Und dann ist der Killcount halt unglaublich riesig in so einem Film.
Ja, aber da ist ja auch nicht John McClane dafür verantwortlich. Deswegen
aber für die Terroristen, für das Flugzeug.
Ja. Yeah.
Aber das ist halt das Ding, ne? Die nehmen halt gerne, wie viele Menschen sterben insgesamt, wie viele Böse sterben. Das ist der brutalste, schrecklichste Film aller Zeiten. Das ist der neue Weltrekord. Zwischenzeitlich war Rambo 3 der Weltrekord.
Welcher Slasher-Killer hat den höchsten Kill-Count? Was meinst du?
Hm. Über alle Filme hinweg? Mhm. Slasher-Killer. Mhm. Das kann nicht Scream sein, weil das sind wechselnde Killer.
Scream ist es auch nicht. Und Scream ist auch der Kill-Count gar nicht so hoch, wie man denkt.
Ja, das sowieso. Das sind immer nur ein paar Jugendliche aus einer Gruppe in der Regel. Ist es Friday the 13th?
Wow, ja.
Ja.
Jason ist mit Abstand die wesentlich mehr, ich glaube sogar noch 300 Kills mehr als Michael Myers.
300?
Ja.
Wie kommt das denn zusammen?
Jason hat tatsächlich einen Killcount in seinen Filmen irgendwie alle 2 oder 3 Minuten oder so.
Okay.
Ja. Also es geht ja dann auch irgendwann nur darum, wie kreativ kann er eigentlich killen.
Ja, in Wirklichkeit geht es darum. Aber auch das übrigens in Rambo 3 großartig, der Bogen.
Der Bogen in den Helikopter,
Alter,
ist so geil. Sorry, auch allein das Bild dazu ist geil. Also diese Ikonografie. Ja. Und damals, das war auch so ein Punkt in Stallones Karriere, wo er ja schon selber unnatürlich aussah mit den Muskeln.
Mhm.
Weißt du, erst recht, wenn er da so
draußen ist. Aber das ist auch Peak Stallone. Also diese Physis ist meine absolute Lieblingsphysis von ihm. Später hatte er sogar noch mehr Muckis und so. Aber er ist hier noch diese Mischung aus dem schmalen Rocky und diesen perfekten stählernen Muskeln.
Hast du gerade schmaler
Rocky? Schmal, gesehen? Relativ. Also jetzt nicht so bulky, wie er jetzt ist.
Ja, ja, klar.
Also es ist ja ein Unterschied. Übrigens auch in Rambo 3, weil du es gerade gesagt hast, mit dem Zelebrieren von Zeitlupe und Pfeil und Bogen und so, das ist ja alles so unironisch. Das ist ja alles so ernst gemeint und auch so ernst verstanden von mir dann auch als Kind, dass dann auch gerade deswegen Hot Shots 2 so gut ist, weil er
mit dem Huhn. Ich wollte das Huhn gerade erwähnen. Das ist so krass, wir denken echt gleich. Ich habe vor 3 Monaten mit einem Kumpel Hot Shots 2 geguckt, ohne Scheiß, weil wir wissen wollten, ob der immer noch lustig ist.
Ja, der ist schon gut.
Der ist
also gut. Die Hotshots-Filme, die ersten 2 sind echt super. Also nur die 2 gibt's, glaube ich. Ne?
Es gibt ja nur 2, ja.
Nur die 2. Das ist schon mit Peak dieser Ed Zucker-Filme. Das muss man schon sagen.
Obwohl ich die nackte Kanone wesentlich mehr mag.
Nee, ich bin mehr bei Hotshots tatsächlich.
Nee, Leslie Nielsen und sein Deadpan Delivery ist für mich König.
Ja, also, das stimmt schon. Das ist so geil.
Es gibt schwer zu toppen. Es gibt einfach eine Szene in Die nackte Kanone 1, die ist so lustig, aber auch nur wegen seinem Delivery, sonst ist es gar nicht lustig.
Es ist immer seine Delivery. Das ist ja, deswegen ist das cool, dass er eigentlich als erster Schauspieler zum ersten Mal überhaupt verrückte Komödien gemacht hat mit hier Reise in einem
verrückten Airplane. Yes, surely you must be joking. I'm never joking. And please don't call me Shirley. Ja, aber was auch gut ist, ist, wenn er bei Nackte Kanone aus dem Flugzeug kommt und dann ist da die Frau mit dem Blumenstrauß und seine Antwort ist einfach, nein, danke, ich habe schon gefrühstückt. Ich weiß nicht, warum das so lustig ist.
Auch eine sehr geile Zahl aus Rambo 3 wieder, als sie der gesamten russischen Armee gegenüberstehen und Troutman ihn so fragt, was machen wir jetzt? Und er so, umzingeln läuft wohl nicht. Ja.
Super.
Ich liebe diesen.
Ich glaube, ich gucke heute Abend Rambo 3. Ich glaube, ich gucke heute Abend.
Ohne Witze, den habe ich sogar in 4K UHD oder so, als der rauskam nochmal.
Na, ich habe die Blu-ray-Box der originalen Trilogie. Obwohl ich muss auch sagen, John Rambo ist auch geil.
John Rambo ist ziemlich gut.
Der also ist cool. Wirklich. Also die Szene am MG.
Ein bisschen zu absurd, finde
ich. Die Szene am MG.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist mir ein bisschen zu absurd. Das ist ein bisschen blöd. Guck mal, er weiß, dass er tot ist. Schieß auf die Nächsten, die noch leben. Er ist offensichtlich tot. Das machst du gerade für Eve im Publikum. Das machst du nicht für die Figur, das machst du nur für Eve.
Die Szene mit dem MG ist mega.
Aber John Rambo ist halt wirklich neben Rocky Balboa, also einfach das Beste, was er je gemacht hat. Und das ist halt so interessant, weil genau wie bei Rocky, es hat ja mal sehr ernst angefangen.
Yeah.
Und es hat mit wirklichem Charakterdrama angefangen und ist dann in dieses Trashige gegangen. Und das muss man diesen Film aber lassen. Sie haben das Trashige, was davor war, ins Lächerliche gezogen und es funktioniert auf seine Weise.
Ja, die kriegen das immer, die haben den Sprung gut hingekriegt. Das ist krass. Mhm. Was mich zu meiner Nummer 2 führt.
Genau, ich wollte gerade den perfekten Sprung delivern.
First Blood, Rambo.
Ja, nicht zu vergessen, der heißt nicht Rambo. Der erste Film heißt First Blood im Original.
Ja, der zweite heißt First Blood Part 2 eigentlich.
Mhm. Richtig.
Erst der dritte heißt Rambo 3, glaube ich.
Ja.
Und ich mach's kurz. Wir reden eh heute so lang. Aber First Blood, Rambo ist ein mega Film. Ist ein absolutes Drama über einen Landstreicher, Vietnam-Veteran, der gefoltert wurde und jetzt eigentlich nur jemanden besuchen möchte, bei dem er herausfindet, der ist tot und er wird direkt aus der Stadt geschmissen, immer und immer wieder. Er denkt, nee, das lasse ich mir nicht gefallen, ich habe jetzt nicht gedient und sonst was und ich bin jetzt in einem freien Land, ich will jetzt mein Recht haben und dann eskaliert das so nach und nach hoch und hoch und hoch und höher und höher und höher, bis diese Polizei ihn halt missbraucht und er Flashbacks hat und dann ist es eine One-Man-Army gegen eine Kleinstadt.
Mhm.
Und das klingt so, wie ich es gerade beschrieben habe, ein bisschen trashig, ist es aber gar nicht. Es ist ein Psychogramm von einem traumatisierten Veteran.
Mhm.
Und Stallones Performance ist der Wahnsinn. Die Action ist nicht over the top, gar nicht. Sie ist eher gritty und tut auch echt weh. Und zum Schluss dieser Monolog, wenn sein ehemaliger Vorgesetzter da reingeht in den Spirituosenladen, ey, das trifft einen. Da sieht man, was für ein fucking guter Schauspieler Stallone ist. Und es gibt ja die Deleted Scene, das alternative Ende. Das ist halt noch wesentlich heftiger, weil in der Kinoversion und in der bekannten Version, die es halt auch geben muss, damit ein Franchise draus wird, lässt er sich halt verhaften.
Aber es war ja keine Absicht, dass ein Franchise draus wird.
Ja, aber im originalen Cut erschießt er sich.
Mhm.
Und es tut noch mehr weh. Aber ist ein Wahnsinnsfilm, auch ein geiler Score, der viel zu selten erwähnt wird. Mhm. Mega gut gefilmt, auch wie klaustrophobisch dieser Dschungel ist. Das ist ja gar kein Dschungel, das sind die Wälder.
Mhm.
Aber da kriege ich auch Predator-Vibes. So krasse Performances durch die Bank weg durch. Ich finde den super.
Ja, und interessant, wie er sich dann auch so in seiner Vorlage emanzipiert. Ich habe jetzt den Roman nie gelesen. Hast du den Roman gelesen?
Nee.
Auch nicht. Im Roman ist es so, er wird, glaube ich, umgebracht. Nicht, dass er sich selbst umbringt, sondern er wird am Ende umgebracht. Und es ist ja durchaus dann verdient, in Anführungsstrichen, weil er vorsätzlich mordet im Roman. Das ist der große Unterschied. Sie haben den Film extrem geändert, was das angeht. Die Leute, die sterben, sterben ja eigentlich unabsichtlich. durch Rambo. Also weil er jetzt zum Beispiel aus dem Helikopter rausfällt, was keine Absicht war und so weiter. Und deswegen wäre es dann für das Ende des Films ja verdient gewesen, dass er entweder doch noch überlebt und seine Redemption irgendwann anders kriegt oder sich selbst umbringt. Das ist dann seine Redemption. Der Roman hat diese Option gar nicht. Insofern ist das, ich kann mir jetzt nicht anmaßen, ob der Film jetzt besser ist als der Roman, aber es passt zu dem Film halt perfekt, dass das Ende durchaus positiver ist, weil es ja auch ein Plädoyer ist, an diese Vietnam-Veteranen zu denken, daran zu denken, was man ihnen eigentlich angetan hat und wie schwer es ist, für sie in der Gesellschaft wieder anzukommen. Und das ist halt eine Subebene, die du so bei einem Actionfilm gar nicht erwartest. Deswegen ist es ja auch kein klassischer Actionfilm. Ja. Und das Gegenteil davon ist halt Rambo 3. Rambo 2 ist schon das Gegenteil davon.
Ja, Rambo 2 ist schon allein der also in Deutsch heißt er, glaube ich, Rambo 2, die Mission.
Ja.
Und da merkst du schon direkt, oh, okay. Es ist die Art
von Film. Er ist back in action, ja.
Es ist die Art von Film. Aber ja, Rambo, der erste, der nicht mal Rambo heißt, sondern First Blood, mega gut. Also ist der ist ein Meilenstein der Filmgeschichte, den sollte man geguckt haben und ist auch ein Beweis dafür, wie hingabevoll Stallone wirklich rangeht, wenn es darum geht, einen Charakter richtig zum Leben zu erwecken. Und das macht er unfassbar stark. Unfassbar stark. Ja. Also nichts als Liebe für First Blood.
Und ich finde auch, das ist ein Titel, der nicht ganz vergessen geht im Laufe der Zeit, weil so ziemlich jedes kompetitive Videospiel von Call of Duty bis League of Legends blendet dir die Worte First Blood ein in dem Moment, wo du als erstes jemanden anderen umbringst. Das ist, ich meinem Kopfkino, ich weiß nicht, ob es so ist, ob First Blood ein sehr gängiger Begriff im Englischen ist oder ob das wirklich noch mit Rambo zu tun hat. Dass man das daher so, also meinem Kopfkino ist das der Lore dahinter, dass sich der Begriff durch Rambo so in der Popkultur verankert hat, dass fast jedes kompetitive Videospiel diese Worte, die um die Ohren haut, weil das nennt man jetzt eben so.
Es gibt ja sogar eine Folge von It's Always Sunny in Philadelphia, wo Frank, also Danny DeVitos Charakter, irgendwie über seine Vergangenheit spricht und mehr wird denn klar, erzählt einfach den Plot von Rambo 1 nach. They drew first blood. Das ist eine super Episode. Okay. Und irgendwann sagen die, is that Rambo? No, anyway, they tried to kick me out of that little town. That's definitely Rambo. So.
Wir haben jetzt zwei Rambo-Filme in der Liste bisher gehabt. Und jetzt kommt der zweite Rocky-Film dazu, weil ich ja derjenige von uns beiden bin, der sich nicht an diese Franchise-Vorgabe, diese selbstgewählte, gehalten hat.
Ja, ist ja auch nur eine Vorgabe.
Also ich muss zwei drin haben. Rocky 4 ist der eine. Der andere wäre in jedem anderen Szenario bei jedem anderen Menschen Rocky 1. Ja. Und ich schwimme jetzt mal gegen den Fluss und sage, es ist aber eigentlich Rocky 2 für mich.
Ich liebe Rocky 2.
Ich liebe Rocky 2. Rocky 2 gehört für mich zu den besten Fortsetzungen aller Zeiten und gehört deswegen in diese Liste, weil der so gut darin ist, Rocky 1 fortzusetzen. Selbst als ich den als Kind gesehen habe. Bitte?
Er ist ganz toll. Er komplimentiert den ersten und komplettiert ihn erst so richtig.
Ja, richtig. Das ist halt der Punkt. Damit habe ich selbst als Kind nicht gerechnet. Als Kind kannte ich ja schon andere Fortsetzungen. Ich weiß, wie eine Fortsetzung abläuft. Und der Film ist ja auch 3 Jahre jünger, also 3 Jahre nach Rocky 1 entstanden. Ne? Und dann, dass der Film erstmal back-to-back ist, dass er wirklich direkt am Ende von Teil 1 ansetzt und das Ende von Teil 1 auch nochmal präsentiert. Und dann das macht, was in der Comic-Verfilmungswelt zum Beispiel nur in Spider-Man 2 so gut geschafft hat, uns das Leben danach zu zeigen. Das Leben als dieser Held. Wie geht man mit dieser Verantwortung um? Was macht das mit einem Menschen? Und das macht Rocky 2 so besonders, weil Rocky 1, so genial wie dieser Film ist, für mich einer der allerbesten Sportfilme jemals, ohne Frage. Rocky 2 ist so gut darin, diese Geschichte danach weiterzuerzählen. Und deswegen vielleicht noch wertiger mal im Kopfkino als Rocky 1, obwohl ich mich, wo ich viel mehr Szenen aus Rocky 1 bemerkenswert finde als in Rocky 2. Aber Rocky 2 ist einfach so eine unglaublich gute, gelungene Fortsetzung. Und übrigens, jetzt lass mich nicht lügen, der zweite Film in dieser Liste, bei dem Sylvester Stallone Regie geführt hat.
Mhm.
Weißt du, welcher der andere war?
Ja, wie heißt der, der auch Karate Kid gemacht hat und Rocky 5?
Nee, das habe ich nicht, ja, das war der Regisseur aus dem ersten Teil. Nee, ich meine die Frage, welcher andere Film aus der Liste hat auch Sylvester Stallone Regie geführt, das haben wir gar nicht gesagt.
Rocky 3.
Rocky 4.
Fast. Rocky 4, Rocky
4. Hat er bei Rocky 3 auch? Nee, ne?
Nee, ich wollte Rambo 3 gerade sagen, sorry.
Nee, Rambo 3 hat er nicht.
Ja, der erste ist ja von John G. hier, Avildsen,
genau,
ist der Name.
Der auch einen Oscar bekommen hat, glaube ich. Mhm. Ich meine, er hat natürlich eine tolle Regie gemacht, aber wie uns Rocky 5 gezeigt hat, ist ja Regie nicht alles. So, das Drehbuch von Rocky 1 ist halt maßgeblich, plus die Performance von Stallone. Und ich finde auch, dass er bis heute in beiden Fällen einfach übergangen worden ist. Das Drehbuch von Rocky 1 ist absolut Oscar-würdig. Es hat so viele Sportdramen-Klischees eigentlich erst.
Die waren keine Klischees, als der Film rauskam.
Ja, genau, weil es keine Klischees waren. Er hat es begründet. Andere haben das nachgemacht.
Voll.
Und wenn du so ein wegweisendes Werk geschrieben hast, als dein Erstlingswerk und dann auch noch als Performer eine Oscar-reife Performance dazu abgeliefert hast, Oscar-reif, dass er nicht wenigstens für eins von beiden einen Oscar gekriegt hat, ist meiner Meinung nach wirklich eine absolute Frechheit der Academy. Das hat Stallone sich verdient. Und es ist halt schade, dass es nicht so ist. Aber die Filmgeschichte blickt da vielleicht auch anders drauf. Wer weiß schon, wer 1976 einen Oscar gekriegt hat für Drehbuch oder für Hauptdarsteller. Ich weiß es nicht aus dem Stegreif. Aber Rocky hätte es verdient. Und Rocky 2 ist die perfekte Fortsetzung dazu. Natürlich damit im klassischen Hollywood-Ende, anders als der erste Rocky, was den ersten Rocky auch wieder so stark macht. Aber als Conclusio nach Rocky 1 fühlt sich das noch befriedigender an. Und während Rocky 1 braucht, bis du den Gänsehautmoment hast, ich glaube, der erste Gänsehautmoment in Rocky 1 ist halt diese Montage, ganz am Ende mit dem Training und dann nochmal das Ende. Das sind die Gänsehautmomente von Rocky.
Montage bei Rocky 1.
Bei Rocky 1?
Ja.
Aber Gänsehautmontage? Also Uplifting?
Ja, ich krieg jedes Mal Gänsehautmontage, wenn es das Gespräch gibt zwischen Mickey und Rocky und er da auch so ausflippt.
Aber das ist doch nicht als Gänsehaut, da möchte ich heulen. Also irgendwie
ja,
sowas.
Aber auch wenn er dann danach hingeht und ihn in den Arm nimmt, also es ist schon
schön. Ja, das ist fucking schön, Mann. Das ist gar keine Frage, ne? Das ist für mich alles.
Ich sag mal so, ich liebe Rocky 2 auch. Hm? Ich finde den ganz klasse. Ich bin ja eh jemand, ich liebe die ganze Reihe.
Ja,
außer Creed 3, der so scheiße ist. Der ist nicht passiert,
ich
so scheiße.
Ich zieh die Creed-Filme gerade nicht rein, weil die habe ich immer noch nicht gesehen.
Creed 1 und 2 sind ganz toll. Ganz toll. Mhm. Creed 3 ist Dreck. Mhm. Dreckmüll. Schlimmer als Rocky 5. Aber Rocky 2 hat ein paar Sachen, die ich so liebe. Ich liebe es auch, was sie mit Apollo machen, mit diesem angeknacksten Ego.
Ja.
Dass er da jetzt, also das ist ja sein Ego, dass ihm, während Rocky nichts hatte und eigentlich es ihm gedroht hat, alles zu verlieren und er es auf diese eine Karte setzt, verliert Apollo gerade fast seine Familie und so weiter nur durch Ego, weil gekränkt ist. Weil er ist ein Superstar, er muss doch gar nichts mehr machen, ja. Rocky hat ums Überleben gekämpft.
Auch fantastisch, du hast absolut recht. Deswegen funktioniert es ja auch, dass er ab dem dritten, dass sie Verbündete sind.
Ja,
weil der zweite das so gut herleitet. Bei jedem anderen Filmfranchise, wenn Darth Vader, also natürlich kann Darth Vader die Seite wechseln, aber wenn Darth Vader, wie soll ich sagen, in Force Awakens die ganze Zeit neben Luke Skywalker stehen würde und beide schlachten zusammen alle ab, das wäre irgendwie albern. Weißt du, was ich meine? Du kannst,
ja, fast so albern, wie wenn er die Sitzen von einem Elefantenwesen melken würde.
Aber das soll albern sein, Eve. Ist doch egal. Dieser Film leitet das einfach perfekt her. Also Rocky 2 ist großartig. Und weil du jetzt gerade schon angefangen hast, ein Plädoyer für Rocky 1 zu halten, lass uns doch direkt zu deiner Nummer 1 wechseln.
Eine finale Sache muss ich zu Rocky 2 sagen. Rocky 2 wäre für mich eigentlich genauso gut wie Rocky 1, gäbe es nicht eine Sache.
Okay, ich bin aber bei dir. Für mich sind beide genauso gut und ich habe deswegen Rocky 1 leider nicht in der Liste drin. Eigentlich gehört er rein.
Weil zum Schluss überschlagen sich ja die Ereignisse. So, ne? Mhm. Und zwar, Rocky braucht wieder Geld, er hat eigentlich Gesundheitsschwierigkeiten, er muss sich wieder hochkämpfen, Adrian ist schwanger. Ja, und es funktioniert alles gut. Es ist mir immer ein bisschen zu viel, wenn Pauly sich kurz mit Adrian streitet und sie aus dem Nichts kurz in ein Koma fällt. Das ist einfach nur dafür Overkill. Dass sie kurz im Koma ist, das ist für mich so Overkill, dass ich sage, und jetzt verliert der mich für 5 Minuten. Danach ist er aber wieder so gut, dass du sagst, okay, scheiß auf diesen Zeitplot. So, als wenn ihnen selber klar geworden ist, dass das eine dumme Idee ist, weil sie es in 5 Minuten schon wieder verabschieden. Aber diese 5 Minuten machen den Film zu einem schlechteren Film als Rocky 1.
Da hast du absolut recht. Da gebe ich dir recht. Aber umgekehrt, weil ich ja gesagt habe, ich finde Rocky 2 ab dem Anfang uplifting, weil er halt mit dem Ende von Rocky 1 einsteigt. Und dann bist du schon direkt in the mood. Und der Film wiederholt das dann natürlich dann auch am Ende, halt nur mit einem anderen Schluss. Und ja, Rocky 1 ist aber bei dir.
Ja,
hast du, das ist meine 1. Hast du irgendwas dazu noch zu sagen, was du nicht schon gesagt hast? Das muss ich echt blöd fragen.
Ey, es ist die ultimative Underdog-Story, was willst du sagen dazu? Das ist ein ultimative. Film, Leute, ähnlich wie bei Rambo, Leute vergessen, wie Rocky angefangen hat, was das für ein Film ist, was das für ein ruhiger Film ist. Es ist kein Actionfilm, es ist nicht mal ein richtiger Sportfilm, es ist eine Charaktergeschichte.
Eine Milieustudie auch.
Es ist eine Milieustudie. Du siehst wirklich hier Philly, Philadelphia auf der Straße, nachts und so weiter. Und dir ist klar, mittlerweile den Film zu sehen, ist noch geiler, weil dir ist klar, dass du gerade etwas siehst, was klein anfängt und sogar in unserer Welt eine Legende wird. Weil irgendwann werden Leute diese Philly Steps hochlaufen von der Bibliothek und sagen, ich bin wie Rocky. Das ist krass. Ich kenne keinen anderen Film, wo ich sagen kann, dass es in World und in unserer Welt dazu kam, dass das passiert.
Die haben ihm doch auch eine Statue hingestellt sogar, oder?
Ja, klar.
Ja.
Es ist ein Film, der auch, was auch Leute vergessen, der ist gar nicht so lang. Der ist gar nicht so lang, wie man denkt. Und dafür balanciert er so viele wundervolle Figuren und wird den allen gerecht. Weißt du, klar, wir denken an Rocky und wir denken an Adrian, was übrigens eine super süße Love Story ist, eine super süße Love Story. Dass er sich ausgerechnet in dieses Mauerblümchen verliebt und sie sich in diesen großen Affen im Grunde genommen. So ist total süß, die Szene, wo sie Ice Skaten gehen, ist total süß. Und die haben das ist sehr metamäßig, die konnten sich das wirklich nur kurz für ein paar Minuten mieten, um dort zu drehen, als da gerade niemand war. Und das bauen die dann auch ganz clever ins Drehbuch rein. Und ja, Mickey ist eine super Figur als derjenige, der auch in Rocky, der Rocky eigentlich nur so verachtet, weil er nichts aus sich macht und er schon nichts so wirklich aus sich gemacht hat. Das ist irgendwie eine Vaterfigur. Pauly ist mehr als nur ein Arsch. Das merkt man, dass der auch irgendwie seine Schwester liebt und irgendwie sie abhängig von ihm gemacht hat, damit er nicht alleine ist. Apollo Creed ist unfassbar Charisma pur. So, also es ist ein ganz toller Film, durch die Bank weg, durch so viele kleine nuancierte Momente, auch wenn Rocky mit seinen Schildkröten quatscht. Was viele nicht wissen, das ist die eine Sache, die ich abschließend sagen will, weil das ist so ein geiler Funfact. In Rocky 1 sieht er doch immer wieder im Geschäft den Hund und findet den toll, diesen großen. Und in Rocky 2, den du so liebst, schenkt Adrian ihm eben diesen Hund, ne? Das ist Stallones echter Hund gewesen, den er verkaufen musste, um Rocky zu machen.
Und dann?
Das ist krass.
Hat er den zurückgekauft oder was?
Ja. Oh. Er hat den richtig massig viel Cash gegeben. So viel mehr als du für einen Hund bezahlst, einfach nur um seinen Hund zurückzuholen. Weil er war so arm, dass er seinem Hund nicht mal mehr Hundefutter kaufen konnte, dass er ihn abgegeben hat. Ja. Und in Rocky 2, das erste, was passiert, wenn er on top ist und Geld hat, ist, er kriegt seinen Hund wieder. Und das ist Stallones echter Hund. Was auf Meta-Ebene noch so viel schöner ist.
Das ist richtig.
Ja.
Ach, gerade wenn man so ein Hundeliebhaber ist wie du oder ich, dann.
Ja, das trifft einen. Das trifft einen. Also, wenn ich das weiß, weißt du, dass das sein Hund ist und die jetzt gerade wirklich wieder vereint sind und das mit der Success-Story, die onscreen und im wahren Leben sich abgespielt hat, ey, dann kriege ich feuchte Augen, muss ich einfach sagen. Und dann will ich jetzt nach Hause zu meinem Benji und den drücken.
Und das ist etwas, was Rocky-Franchise halt schafft, dass du sehr schnell feuchte Augen kriegst. Also,
ja.
Ich habe die Story schon mal erzählt, ich zähle sie jetzt gerne noch mal, weil ja vor ein paar Monaten Carl Weathers gestorben ist, der Apollo-Darsteller. Ja. Einer meiner absoluten Lieblingsmomente aus dem Mandalorian, vor oder hinter der Kamera, war, als sie das erste Panel zu Mandalorian auf einer Star Wars Celebration hatten.
Ja.
Und sie das Panel, also die Leute halt vorgestellt haben, einen nach dem anderen aufs Panel geholt haben. Und dann kam Carl Weathers auf die Bühne.
Ja.
Und ich habe das noch im Livestream auf dem Fernseher selber gesehen. Da habe ich gesessen und dann ruft das Publikum nur noch Apollo, Apollo, Apollo. Apollo. Und das war wirklich, boah, da habe ich so Manly Man Tears und Gänsehaut und Zum einen rezitiert das Rocky, zum anderen zollt ihm das Respekt für seinen Apollo, was halt
eine perfekte Figur ist.
Ja, Wahnsinn. In jedem anderen Film wäre er die Hauptfigur. So.
Ja, also Carl Weathers ist auch für mich der Scene-Stealer in Predator, vergessen auch Leute. Ja, sein Dylan ist der Wahnsinn. So, der hat auch den Arc mit, ich bin Arsch und dann opfer ich mich fürs Team.
Ich weiß nicht, ob das die Leute vergessen, weil wenn du an Predator denkst, denkst du nicht mal an den Predator, sondern an dieses Meme mit den zwei Muskeln. Und genau. Der eine Arm gehört halt Carl Weathers.
Ja, aber der ist für mich der Scene-Stealer des Films. Also er ist auch der coolste Schauspieler im Cast. Ja, deine Eins, die haben wir davor eigentlich schon durchgezogen.
Demolition Man. Deswegen die Ehrennennung an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wie einverstanden du mit der Ehrennennung eigentlich bist. Ich habe dir nur gesagt, du hast meinen Demolition Man schon vorweggenommen. Ich habe dir eine Ehrennennung, ist okay. Ja, ist okay. Wie stehst du denn zu Judge Dredd mit Stallone?
Ich war im Kino, das kann ich sagen.
Du warst im Kino? Gesehen. Das war 96? 95?
Ja.
95?
Ja. Ich fand den nicht gut. Also, ich sag's mal, gut, okay.
Fandest du ihn nicht gut, aber jetzt schon oder findest du ihn
immer noch? Nein. Ich fand ihn damals ganz nett. Jetzt finde ich ihn noch beschissener. Oh. Aber, es gab früher eine Action-Spielzeug-Line. Mhm. Ja? Ich weiß gar nicht mehr, was das war, wie die hießen. Und zwar, das waren bekannte Franchise-Charaktere auf Motorrädern, die du gegeneinander knallen lassen konntest. Und dann sind die explodiert, aber die konntest du wieder zusammenstecken. Und da waren ganz viele eigene, nur von dieser Marke. Das waren Monster. Ich war ja schon immer ein Monster-Fan von Werwölfen, bla bla. Aber ich weiß, dass es zwei Figuren gab, die eine eigene IP hatte, die ich auch zu Hause hatte und gegeneinander hab knallen lassen. Das eine war Sonic the Hedgehog. Und der andere war Judge Dredd.
Also Stallone's Judge Dredd oder Comic
Stallone's Judge Dredd? Stallone's Judge Dredd.
Das muss man halt dazu sagen. So, jetzt heißt dieser Podcast natürlich hier die 10 besten Stallone-Filme. Und Judge Dredd wird sogar, glaube ich, mit Abstand der unbeliebteste in dieser Liste sein. Gilt im
Allgemeinen. Ich hätte einen anderen Film genannt. Ich bleib dabei. Ich hätte einen anderen Film genannt.
Welchen hättest du denn genannt?
Cliffhanger.
Ja, das ist halt
ich liebe Cliffhanger.
Keine Liebe.
Liebe Cliffhanger. Finde ich einen super Film.
Aber zudem gibt's dann auch dann noch eine Fortsetzung, weil du nicht der Einzige bist, der Cliffhanger liebt. Aber Judge Dredd, ich habe für den schon immer eine Liebe gehabt. Ich mag dieses 90s Sci-Fi, echte Effekte, Miniaturen-Design. Ich liebe Max von Sydow in diesem Film. Bis heute höre ich die Arme von Jürgen Prochnow aus den Gelenksockeln rausgerissen. Ich habe dieses Geräusch in den Ohren, wenn ich an diesen Kampfroboter denke, der das machen soll. Er hat ja auch leichte Demolition-Vibes, wenn es um den Bösewicht geht.
Ja.
Diese Spiegelung, teilweise die Ausbruchssequenz ist ja fast gleich, wenn du dich erinnerst. Also Demolition Man ist so ein Film, den mochte ich schon immer, auch wenn der nicht treu zur Comicvorlage ist, aber zu der habe ich keine große Verbindung. Das macht der neue Film Dredd mit Carl Urban natürlich alles viel besser, das ist mir auch klar. Aber das da ist ein Stallone-Action-Vehikel am Zenit seiner Zeit damals. Deswegen, der Film war ja auch ein Flop, gemessen an seinen Kosten. Aber ich finde, die Kosten sieht man auch wiederum. Also das ist ein Film, der ist zumindest, ich weiß nicht, so produktionstechnisch für mich einfach gut gealtert. Ein bisschen wie ein fünftes Element. Nicht ganz so, aber da steckt ähnlich viel Liebe im Produktionsdesign drin, finde ich.
Und Sylvester Stallones Gesicht passt perfekt zu diesem Helm, muss
oder?
Ich sagen.
Oder? Ja.
Das passt wirklich.
Ja. Aber weil Stallone ist, nehmen sie ihm den Helm ab.
Armand Assante.
Ja.
Der Bad Guy.
Ja.
Ja?
Ja.
Den kenne ich tatsächlich aus der Odysseus-Serie, die früher lief, auf ProSieben.
Da war die verwandt Hauptfigur. Oder verschwägert mit Herkules und Xena?
Nee,
okay.
Das war so eine Miniseries.
Okay,
die war richtig cool.
Keine Ahnung.
Da hat er gegen Drachen gekämpft und hatte lange Haare.
Also er war dann die Hauptfigur auch.
Er war die Hauptfigur, okay. Und er ist der Bad Guy in Judge Dredd.
Und soll ein Klon von Judge Dredd sein, quasi.
Genau, sieht ihm zwar null ähnlich, aber ja.
Ja, aber ein bisschen die Attitüde, also vom Kinn her hat es schon wieder fast gepasst, dass die Brüder sind. Sehr schwierig ist halt Rob Scheider in dem Film, in dem scheiden sich die Geister. Wenn du dich erinnerst, ich weiß, alle hassen ihn, aber ich fand als Comic Relief in dem Film gar nicht so schlecht.
Ja, und der hat übrigens auch mitgespielt in Demolition Man. Den haben wir gar nicht benannt.
Stimmt.
Ja.
Warte mal, was hat der nochmal in Demolition Man gemacht?
Auch bei der Polizei.
Ach, der war bei der Polizei, stimmt. Ja, genau. Ja, ich erinnere mich. Aber ja. In dem Film ist halt der Comic Relief bis heute unerreicht für mich die Szene, in der er sich mit der ganzen Familie anlegt. Ich finde ihn so lustig. Ich finde Judge Dredd halt wirklich lustig. Weißt du noch, diese Hillbilly-Kannibalen-Familie, gegen die sie kämpfen müssen, und eine Typ hat einen Drehregler auf der Stirn? Er hat in richtigen Moment sogar leichte Dune-Vibes, wenn Max von Sydow in die Wüste entlassen wird. Ähnlich eigentlich wie in Dune 1, also von 1984. Da war es ja auch Max von Sydow, der ja einfach schon immer alt aussah. Und ich mag das. Ich mag diese ganze Production Value. Das ist mein Guilty Pleasure. Und deswegen ist er jetzt hier drauf. Jetzt haben wir natürlich andere Filme verschmäht, ne? Die ernsten Dramen, die Stallone gespielt hat, sowas wie Copland. Gehört ihr eigentlich rein in diese Liste, aber wir sind ja Banausen, wir nehmen lieber Rocky IV und Judge Dredd.
Na, wir nehmen lieber Sachen, die wir häufiger gucken.
Ja, also es ist halt ehrlich zu uns selbst sein.
Ja.
Deswegen ist ja unser Ranking nicht absolut, sondern jeder hat seine 5.
Ich habe auch ein Herz für Daylight, den finde ich auch cool.
Ja, ist jetzt bei mir auch nicht so weit oben. Weil wenn ich ehrlich bin, müsste ich auch viel mehr Rocky-Filme noch reinnehmen. Also Rocky 1 hätte ja eigentlich reingehört auch.
Aber Creed auch oder Rocky Balboa, der ist auch fett.
Rocky Balboa so, ist so super.
Der ist richtig gut. Der ist für mich das, was für dich Rocky 2 ist. Der ist für mich auf einer Stufe mit Teil 1.
Nee, der ist für dich, was für mich The Last Jedi ist, mein Freund. Aber der Vergleich passt eigentlich ganz gut.
Nee, gar nicht.
Nee, doch.
Aber gut, ich habe gerade ein bisschen Mund gekotzt, aber ist egal. So. Ich glaube, wir sind durch,
wir
oder?
Wir sind auch jetzt wirklich durch.
Ja, wir sind
im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes durch.
Ja, die Frage ist jetzt aber, sollen wir zur der großen Nummer 5, die in dieser Quadrologie an 80er, 90er Actionstars fehlt, sollen wir zudem noch irgendwann einen Podcast machen?
Van Damme?
Van Damme. Ich bin mir da nicht so sicher, weil ich krieg da nicht so viele gute Filme zusammen, wie ich gern hätte.
JCVD ist ein geiler Film, kennst du den?
Nee, ja, kenne, aber nicht gesehen tatsächlich.
Der ist mega. Oh, also da weiß ich jetzt schon, wenn du den guckst, ist das deine Eins, das oder Street Fighter.
Also von mir aus können wir das zur Disposition stellen. Ich glaube, ich krieg schon 5 Filme zusammen, die ich ernsthaft empfehlen kann mit Van Damme in der Hauptrolle.
Ey, warte, ich schaue, ob ich es jetzt hinkriege, ja? Einfach nur grob. Hard Target? Ja.
Ja, okay.
Time Cop?
Ja.
Ja. Street Fighter, weil fuck it, ja. JCVD, absolut. Mhm. Oh Gott, jetzt gibt's so viel Scheiße.
Ja, jetzt pass auf.
Fuck it, Bloodsport.
Bloodsport. So, jetzt hast du 5 Filme genannt und 3 davon hätte ich auch. Weißt du, das ist halt das Problem bei Van Damme. Das sind's nicht so viele, wie man gerne hätte. Time Cop hätte ich genommen. Ich
hätte Double Street Fighter Team genommen. Mit Dennis Rodman.
Von denen hatte ich damals noch nur ein Poster von dem Film, aber der Film ist echt scheiße. Hard Target. Das sind halt wirklich die 3.
Hard Target ist geil.
Ja, das ist halt ein John Woo-Film, das siehst du halt. Die haben richtig gute Zeitlupen-Momente. Nee, ist echt schwierig für mich. Also, da kommt schon nicht mehr viel. Also, ich wüsste jetzt gerade wirklich auf Anhieb nicht, was ich noch mit reinnehme, außer die 3 auf jeden Fall.
Ja, das ist doch mal in uns kehren.
Ja, wir gehen noch mal in uns und
weißt du was? Wir machen das mit John Travolta.
Mit John Travolta könnte man es eher machen, aber da würden wir auch
Fanatic.
Wieder...
The Fanatic. Ich kann auch mal über The Fanatic reden.
Wir würden wieder zum Großteil über Filme reden, über die wir schon geredet haben. Wobei, einen Tarantino Top 10 haben wir noch nicht gemacht, ne? Da müssen wir eigentlich über Pulp Fiction. Habe ich ja gesagt, immer warten wir doch mal seinen 10. Film ab, wenn der irgendwann
kommt. Der ja jetzt gerade ad acta gelegt
wurde. Nee, den er machen wollte, aber er will immer noch einen 10. machen.
Ja, yeah, aber wann
Movie Critic ist jetzt weg. Die Lebensgeschichte von Daniel Schröckert auf dem Kino Plus wird doch nicht verfilmt. Der Pornokritiker.
Oh.
Du weißt, dass es wirklich seine Lebensgeschichte ist, oder?
Nee.
Daniel hat angefangen als Filmkritiker im Schmuddelheftchen.
Nee.
Doch. Er kokettiert auch selber damit, das ist kein Geheimnis. Das ist quasi, The Movie Critic liest sich, die Zusammenfassung von The Movie Critic liest sich so, als würde es von Daniel Schröckert die Lebensgeschichte aufschreiben. Serious Business.
Krass.
Ja, und deswegen ist im neuen Kino Plus Set, wenn du da mal sein solltest, hängen an der Seite, das ist ja jetzt so eine Videothek, das neue Kino Plus Set. Und an der Seite hängen noch die Schmuddelheftchen, für die er geschrieben hat.
Krass.
Ich glaube, nicht in die Kamera gehalten aus Gründen, aber yeah, wenn man da sitzt und man guckt da hin.
Ich saß da, ich habe gar nicht drauf geachtet.
Nee, aber dem neuen Set. Ich weiß nicht, ob du auf dem neuen Set schon warst.
Ich war im neuen Set, Ich war ja letztes Jahr.
Das hängt da so, ich will die jetzt nicht nennen. So, wenn ihr nicht verpassen wollt, ob wir doch noch über Schmuddelheftchen oder Van Damme oder Nicolas Cage und Travolta reden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann müsst ihr uns natürlich abonnieren. Wenn euch dieses Ranking gefallen haben sollte, dann könnt ihr das auch gerne liken. Wenn nicht und ihr 1000 Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie uns nicht und bewertet uns einfach nicht. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt kommt das, was Eve schon die ganze Zeit angeteasert hat, quasi der Schluss von Rocky 4.
If I can change, and you can change, everybody can change.